herzlich willkommen zu Echte Puppen. Ihr hört schon, ich habe ein neues Klimbim. Ich bin sehr glücklich. Luft ist das übrigens. Ja, heute hat sich Maria einen genialen Titel ausgedacht. Den hast du dir heute Nacht, wahrscheinlich war es schon die frühe Morgenstunde. Ja. Und zwar Puppen, Basteln, Material, Materie, Manifestation, Magie. Finde ich genial. Herzlich willkommen.
Ich habe diesmal wirklich lange überlegt. Das Thema stand ja schon lange fest, dass wir über Material sprechen. Und dann habe ich aber, ich versuche immer dann irgendwie noch was Griffiges, Pfiffiges noch zu finden, was dann Lust macht, die Folge auch zu hören. Und ja, gestern Abend kamen mir diese 3 M's noch zugeflogen und
super.
Schnell nochmal Licht angemacht, Kugelschreiber rausgeholt und was aufgeschrieben.
Sehr gut.
Ja.
Ja,
frisch zurück von der Landpartie.
Frisch zurück von der Landpartie. Wunderbar angefüllt mit tollen Erlebnissen. Oh, unglaublich viele Puppen. Es war wieder super schön. Und dann der letzte Abend mit dem Sonnenuntergang.
Ja, ihr werdet vielleicht Bilder noch demnächst auf Instagram. Ja. Oder wenn ihr das hört, es ist ja schon September.
Dann oh ja, jetzt ist ja erst Juni. Die Bäume draußen sind noch grün.
Nee. Wenn ihr das hört, ist Mitte Juni. Ich bin schon eine Folge weiter.
Wunderbar. Wir
nehmen jetzt die Juni-Folge auf. Und wenn ihr das hört, dann könnt ihr nochmal bei Instagram oder auf unseren Blogs zurückscrollen und werdet bestimmt nochmal ein paar Eindrücke von der Landpartie sehen und lesen können.
Also ist doch alles noch ganz frisch jetzt.
Ist alles noch Wunderbar. Ganz frisch und direkt, aber ich bin schon wieder eine Folge weiter.
Genau.
Ja, und das war nicht nur ein schönes Puppenfest wieder, was wir da gefeiert haben im Hohen Fleming, sondern wir haben ganz viel Wertschätzung für unseren Podcast erfahren.
Ja, das war so schön.
Es waren viele Hörerinnen dabei, 10 Frauen, und es war wirklich ein guter Teil, der auch zu den Stammhörerinnen gehört. Ganz liebe Grüße an euch, ihr wisst, wer gemeint ist, und auch ganz lieben Dank, dass ihr so offen und fleißig und liebevoll eure Gedanken und Gefühle zu unserem Podcast geteilt habt. Und wir haben nicht nur bei der Landpartie Feedback bekommen, sondern es gab auch ein bisschen Feedback in den letzten Wochen zu verschiedenen Folgen. Und wir haben uns gefreut, dass das Interview mit André Zirnsack zum therapeutischen Puppenspiel so gut angekommen ist. Da kam überraschend viel, und ich habe jetzt mal ein Feedback so stellvertretend rausgezogen von Adina, die ich von einem Wollknollkurs vor einigen Jahren kenne. Und tatsächlich wusste ich, dass sie auf diese Folge wartet und habe sie auch immer im Hinterkopf gehabt und dachte, ja, die machen wir ja auch für dich, Adina. Und sie hat dann als Feedback geschrieben: Eure Folge über das therapeutische Puppenspiel fand ich großartig. Es hat so viel Freude gemacht, zuzuhören, und hat mich viel reflektieren lassen über meinen eigenen Einsatz von Puppen und Puppenspiel mit meinen Patienten. Welche Parallelen ich sehe, was neue Ideen und Ansätze für mich sind. Und die Folge hat bei mir ganz klar den Wunsch aufgezeigt, mich in der Richtung weiter fortzubilden. Da bin ich gespannt. Ich glaube, ich sehe Adina dieses Jahr nochmal zum Puppenmachen. Bin gespannt, ob sie da schon ein Stück weitergekommen ist. Dann gab es noch ein schönes Feedback zu unserer Schreibaktion im Dezember. Das wollen wir auch noch teilen, auch wenn diese Folge jetzt doch schon ein paar Monate zurückliegt. Und zwar von Lies. Laura, da würde ich dich bitten, das vorzulesen.
Die erste Folge überhaupt, die ich 2-mal gehört habe. Einige Geschichten haben mich wirklich tief berührt. Ich bekam Gänsehaut, verdrückte die ein oder andere Träne und konnte die Liebe der Autorinnen zu den Puppen spüren. Vielen Dank an diejenigen, die den Mut aufgebracht haben, solch wunderbare Geschichten mit der Welt zu teilen und an euch dafür den Impuls gesetzt zu haben. Ja, geht auch nochmal von uns ein großes Dank an alle
raus,
die da teilgenommen haben.
Genau, das war so eine schöne Folge. Und ich hatte ein bisschen den Eindruck, weil die kurz vor Weihnachten erschienen ist, sie vielleicht untergegangen ist. Da überlegen wir auch jedes Jahr, ob das eigentlich so günstig ist, im Dezember was zu veröffentlichen. Also wenn ihr die noch nicht gehört habt, die ist nicht an die Jahreszeit gebunden, auch wenn es unser Weihnachtsgeschenk war. Aber holt es mal nach, das ist wirklich eine ganz berührende Folge. Und das mit den Tränen, das ging uns ja hier beim Aufnehmen auch so. Das war wirklich ganz berührend. Dann habe ich von Lise, die auch mit bei der
Empathie war. Lise.
Genau, sie hat mir jetzt auch erlaubt, das zu teilen. Sie hat uns ein allgemeines Feedback zum Podcast geschickt. Das hat mir so gut gefallen, dass wir es irgendwie gern doch auch mit euch teilen würden. Vielleicht klingt da auch bei euch was an. Laura, vielleicht kannst du mal.
Beim Hören eures Podcasts entsteht bei mir immer mehr der Eindruck, dass ihr euch nicht nur über das Puppenmachen mit uns Hörerinnen verbindet, sondern auf einer viel persönlicheren Ebene. Immer wieder bin ich erstaunt darüber, wie sehr mich die von euch besprochenen Themen treffen und umso mehr genieße ich es, in welcher Tiefe ihr diese dann gemeinsam, ohne jede Hektik, in bester Artikulation und regelrecht genießerisch ausbreitet. Ich möchte euch ermutigen, auf eure bewährte Art gern weitere Bücher oder Filme oder auch einfach Themen vorzustellen, die euch auf eurem Weg als Frauen aufwühlen und berühren. Für mich ist es eine große Bereicherung und ein geschätzter Genuss, euch dabei zuzuhören und mich von euch anregen zu lassen. Danke, liebe Lisa.
Das finde ich auch hat mich ganz doll berührt.
Ja. Genau den Weg wollen wir ja auch gehen.
Genau.
War sie ein bisschen prophetisch, die Lise?
Das war sie ein bisschen prophetisch. Und dann kam nämlich auch noch von Susanne eine...
Ich muss ganz kurz noch was zu Lise sagen. Und Lise, das ist eine persönliche Nachricht für dich. Schreib weiter. Du schreibst immer so schön. Ja. Bitte, bitte schreib.
Schreib uns weiter und vielleicht schreib auch so
Schreib
weiter.
Der Welt. Schreib der Welt.
Und ein bisschen in diese Richtung von Lises Feedback geht auch das letzte Feedback von Susanne. Auch eine... Liebe Landpartie,
ganz tolle Seele, ja.
Und auch vor allen Dingen auch eine sehr treue Feedbackgeberin hier zum Podcast. Also wenn nichts kommt von Susanne, kommt immer
super.
Was. Und
auf dich können wir zählen.
Wir können uns auf Susanne verlassen und ihr glaubt gar nicht, wie viel uns das bedeutet, wenn wir auch nur von einer Person eine Rückmeldung bekommen. Und das ist oft Susanne. Und Susanne hat uns zu unserer Folge über Träume geschrieben. Ich habe mir die Folge über Träume angehört und war erstaunt über den langen, puppenlosen Bogen. Aber es hat mir gefallen.
Ein geniales Wort.
Also geniales Bild, Bogen. Ne? Ja. Ja, das ist eine gute Überleitung, denn wir nutzen jetzt mal die Gelegenheit, einen kurzen Ausblick zu geben, denn vielleicht ist euch auch aufgefallen, dass die Puppen einen, manchmal nur in Anführungszeichen, einen Bogen bilden. Fangen mit den Puppen an und wir kommen auch wieder zu den Puppen zurück und dazwischen spielen sich Dinge ab, die man gar nicht ahnt, ja. Die man über Puppen besprechen könnte. Ja, und das liegt daran, dass ja, wir beide, vor allen Dingen Laura, also eigentlich wirklich vor allen Dingen Laura, in einem Prozess sind. Und vielleicht magst du kurz was teilen dazu und wie es sich vielleicht auch auf den Podcast auswirken wird aus deiner Sicht.
Ja, ich merke einfach, jetzt bin ich ja 50 geworden vor kurzer Zeit.
Ja.
Wie sich, ich bin sehr dankbar dafür, auf Holz geklopft, die Menopause bisher nur auf wunderbare Art und Weise zeigt, nämlich, dass sie viel Veränderung bringt und wenig, sag ich mal, Leiden. Da bin ich sehr froh drum, kann sich alles ändern, weiß man nie. Ja, also die Puppen, das hast du so schön mal zu mir gesagt, Maria. Du meintest, die Puppen sind mit den Kindern bei dir eingezogen. Jetzt sind deine Kinder ausgezogen, da können auch die Puppen ausziehen. Und das war mir nie so bewusst, weil ich bin immer so ein bisschen weiter weg von den Puppen gegangen und genau das drückt es eigentlich aus. Also die Puppen ziehen aus und ist der Raum für eben Schamanismus, Spiritualität, für das, was bedeutet es, Frau zu sein, was bedeutet es, Mensch in der Welt zu sein, auch das Schreiben oder auch die Arbeit als Clown und Märchen und Clown und das wird
und
alles...
Das Malen bei dir.
Das Malen. Ich male wieder seit, weiß ich nicht, gefühlten 30 Jahren. Das ist so... Ja, und auch die Natur, das ist das...
Ja.
Der Ausdruck, den ich mit den Puppen gefunden habe, der drückt sich jetzt woanders aus. Und bei dir ändert sich ja auch was, auch wenn das jetzt nicht so...
Ich bin eher 5 Jahre jünger als Laura. Habe mein 50. noch vor mir. Aber auch mein Kind ist jetzt dieses Jahr ausgezogen. Und ich spüre auch, dass das was mit mir macht. Wie sich das beruflich auswirken wird, das weiß ich noch nicht. Aber ich merke auch, dass ich in einer Veränderungsphase bin. Und diese... auch neue Interessen entwickle und an der einen oder anderen Stelle auch noch tiefer gehen möchte. Und das wird sich auch hier im Podcast zeigen, denn der Podcast ist nun mal unser schönstes und wichtigstes und tollstes Medium, das wir hier als Freundinnen bespielen und ja einfach eine schöne Plattform oder Fläche oder Behälter, wo wir mit unseren Themen rausgehen können. Und wir haben ja nun das Glück, dass wir viele gemeinsame Interessen haben und das sind natürlich die Puppen und es sind aber auch viele andere Themen. Und diese Themen werden stärker jetzt Beachtung finden oder inhaltlich sich niederschlagen. Spiritualität, Frau sein, Kunst, Natur, Schreiben, bei Laura dann eben auch das Schamanische. Also wir seid gespannt, wir sind es auch.
Ja, auf jeden Fall.
Und wir hoffen, ihr geht den Weg weiter mit uns und die Puppen werden hier immer eine Rolle spielen, aber vielleicht wird der Puppenbogen noch viel weiter gespannt
genau.
in nächster Zeit.
Und die Puppen dürfen immer den Bogen halten.
Genau. So, bevor wir uns aber in neue Gefilde treiben lassen, soll es heute nochmal um die Grundlagen gehen, nämlich um das Material, das wir brauchen, um eine Puppe zu machen. Das ist ein Thema, das in den letzten Jahren vielfach gewünscht wurde und das uns lange als zu einfach und grundlegend und ja, vielleicht auch langweilig erschien, als dass wir eine Folge drüber machen wollten. Aber unsere Mission mit dem Podcast ist es ja, Menschen für das Puppenmachen zu begeistern und das Thema Material ist gerade für Anfängerinnen wichtig und interessant und manchmal eben auch eine große Hürde. Und deshalb haben wir gedacht, gehen wir es heute vor der Sommerpause mal an und hoffen, dass es hilfreich ist und vielleicht für die eine oder andere den Einstieg in das Puppenmachen erleichtert. Und wir haben das jetzt so gegliedert, dass wir zu Beginn nach gewohnter Manier philosophisch werden und mal die Gedanken in alle Richtungen schweifen werden lassen. Da sprechen wir über die Bedeutung von Material für das Puppenmachen und danach soll es natürlich auch praktisch werden im Sinne von, wir gehen die einzelnen Materialien durch und teilen unsere Quellen und zum Abschluss streifen wir noch das Thema Nachhaltigkeit, das uns sehr am Herzen liegt.
Ja.
Ja.
So ist das.
So ist
Hast
das.
Du wunderbar gegliedert wieder, Maria.
Danke. Habe ich wieder mal wunderbar gegliedert. Und wir beginnen wieder mit einem persönlichen Einstieg, auch wie ihr es gewohnt seid. Und zwar, Laura, Frage an dich. Du hast ja mit deiner Mutter noch Zeiten erlebt, in denen das Angebot an Puppenmaterial deutlich kleiner war. Also ich gehe jetzt zumindest mal davon aus. Woraus habt ihr früher Puppen gemacht und wie hat dich das vielleicht als Puppenmacherin geprägt?
Also ich bin ja, ich glaube, was Material und materielle Güter angeht, gar nicht so viel anders aufgewachsen als du.
Das kann man so sagen.
Es war auch immer ein riesiges Improvisieren, obwohl ich im Westen, du im Osten aufgewachsen bist. Mein Vater kommt aber auch aus dem Osten. Und es war nie viel da, aber immer war das Gefühl der absoluten Fülle da. Also es wurde aus dem, was da war, einfach gemacht. Und lustigerweise hat mir meine Mutter, als ich damals mit dem Puppenmachen anfing, habe ich glaube schon mal erzählt, eine alte Rechnung von Leib Jala.
So rum. Sagst ich immer Jala Leib.
So wie Saugstauber.
Ja, genau.
Also eine Rechnung gezeigt von, ich glaube, 74, also noch bevor ich geboren wurde, 73. Von eben genau dieser Firma, von der wir immer noch
das Puppentrikot
beziehen. Und das fand ich eigentlich ein wunderbares Zeichen. Also das ist einfach super Qualität.
Das ist eine super Qualität. Also es gab schon Puppentrikot?
Es gab Puppentrikot. Es wurden der Schlauchverband aus der Apotheke bezogen, wie auch immer noch.
Und wie war das mit der Füllung? Kannst du dich erinnern? Wolle gab es ja immer schon.
Es gab immer Wolle, aber wo sieht die jetzt genau her? Ich denke mal von irgendwelchen Schäfern in der Nähe oder so. Das gab es immer.
Und das Haargarn, das finde ich auch interessant, weil ich finde daran, wenn man so alte Waldorfpuppen sieht, da erkennt man auch so ein bisschen, ja, kann man manchmal so ein bisschen zeitlich einordnen ungefähr.
Ja.
Was habt ihr, oder kannst du dich erinnern, was deine Mutter
genau,
da
meine Mutter
hat?
Kannte dieses Mohair-Häkel, die Mohair-Häkeltechnik kannte sie nicht. Meine Mutter hatte ganz normales Garn aus dem Wollland, wobei normal, meine Mutter hat immer sehr auf Qualität geachtet. Das war dann, glaube ich, naturfarbenes Alpaka oder
Eine Schurwolle, würde ich
oder
auch sagen.
Oder auch eine aber ich habe irgendwie auch in Erinnerung, das waren fast wie noch feinere.
Oder Seide.
Ich glaube fast, vielleicht war es ein Alpaka. Mhm. Oder auf jeden Fall irgendwas fühlte sich sehr natürlich und recht dünn an. Und ein glattes Garn und damit hat sie gestickt. Den Jungspuppen oder kurzhaarigen Puppen hat sie jede einzelne Schlaufe
so war das damals.
Auf den Kopf gestickt.
So war das in der Vorkäppchen-Ära.
Die Vorkäppchen-Ära, genau.
Na, das Wahnsinn. Wahnsinn, ne? Und dann noch eine Frage zum Stoff für die Kleidung. Weil du hast mir irgendwann mal erzählt, beziehungsweise ich erlebe dich ja jetzt auch seit 20 Jahren mit den Puppen. Ich kann mich nicht erinnern, dass du groß Stoff gekauft hast. Bestimmt immer mal was zugekauft. Aber du hast auch immer mal so durchblicken lassen, das ist aus der Schatztruhe meiner Mutter und hier war ich auf dem Flohmarkt und da hat mir eine Freundin was geschenkt. Also wie war denn das? Hast du deine Mutter mal erlebt, wie sie im Stoffladen war? Oder wie?
Also ich habe sie, ich sag mal, meine Mutter ist stoffsüchtig.
Sind nicht die Einzige.
Ich habe meine Mutter immer in Ballen von Stoff erlebt. Das war, ich habe es jetzt nicht Stoff kaufen sehen, aber wir hatten zu Hause immer wirklich Stoffballen. Mhm. Meine Mutter hat zwischenzeitlich auch mal, die hat eben mal so, weil in der Menge ist es ja günstiger.
Okay. Also hat sie gekauft Ballenwand?
Ja, sie hat sogar so Naturstoffe. Ich weiß, anders Natur oder? Sie hat Naturstoffe vertrieben, diesen Webpelz, diesen Teddypelz, richtig aus Wolle, nicht dieses Plastikzeug. Und Seiden, verschiedenste Seidenstoffe.
Ja, wow.
Und deswegen hatten wir immer Ballen an hochwertigsten Stoffen zu Hause. Und dann hat sie natürlich, wenn sie in Läden war oder mal auf dem Markt in den Ferien, hat sie auch immer Stoffe gekauft, immer.
Und die hat bestimmt auch so eine Spürnase.
Ja.
Oder? Egal, wo sie hinkommt, die Schmankerl.
Absolut, absolut.
Und war das für dich, so wie du es jetzt schilderst und so mein Eindruck ist, dass du da auch von ihr geprägt worden bist und dann eigentlich auch ähnlich an Materialbeschaffung rangegangen bist und auch ähnliche Materialien genutzt hast. Also so viel anders machst du es jetzt nicht, außer dass wir jetzt in dem Luxus sind, dass wir ja natürlich in einer Fülle des Materials als Puppenmacherin groß geworden sind dann oder dann als Erwachsene, sag mal so in den Nullerjahren, finde ich, gab es ja dann eine Explosion an Möglichkeiten.
Auf jeden Fall, ja.
Aber du bist ja auch, finde ich, treu geblieben oder auch deiner Kindheit.
Auf jeden Fall. Und wo ich ihr auch super dankbar für bin, sie hat immer auf Qualität geachtet. Ja. Also es war ihr immer wichtig, dass es Naturmaterialien sind. Viskose war noch okay, alles andere ging gar nicht. Also wirklich Naturmaterialien. Und da bin ich, also dieses Gespür, ich kann jetzt nicht sagen, welcher Stoff welcher ist, aber wenn ich einen Stoff in der Hand habe, spüre ich ziemlich schnell, ob das ein synthetischer ist oder natürlicher. Und das habe ich von meiner Mutter
gelernt. Ja, das ist so eine textile Schulung, so, ne? Vom Kleinen auf. Und wahrscheinlich ist das so, also solange man die auch Möglichkeiten natürlich dazu hat, finanziell und anderweitig, man bleibt doch dabei, man geht nicht mehr zurück, ne?
Ja.
Also man geht dann nicht mehr auf die Kunstphase, nur weil es dann ein besonders schönes Design gibt oder sowas, ne? Da sind wir, das ist schön, wie du das gesagt hast, dass wir da eigentlich recht ähnlich aufgewachsen sind. Ich glaube, das haben wir auch schon mehrmals festgestellt, obwohl wir ja in zwei verschiedenen Ländern Kind waren. Und bei mir ist es auch so, dass, also jetzt aus anderen Gründen, bei dir war es ja, glaube ich, eher das kulturelle Umfeld, in dem du aufgewachsen bist. Bei mir waren es die politischen und wirtschaftlichen Umstände, die eben in der DDR dazu geführt haben, dass die Möglichkeiten begrenzt waren und es wenig und keinen Zugang zu Dingen gab, die in der BRD erhältlich waren. Und dafür gab es aber die berühmte Selbermach-Mentalität.
Ja, super.
Und das war auch nicht nur eine Frage der Notwendigkeit, sondern auch Ausdruck einer Lebensphilosophie und von Widerstandskraft. Und daraus entstanden eine Eigeninitiative und die Fähigkeit, sich selbst zu helfen, auch unter beschwerten Bedingungen. Man musste lernen, mit wenig Mitteln auszukommen. Man musste kreativ sein und sich auch untereinander helfen. Das ist, das ist wirklich so ein Bonus der DDR-Mangelwirtschaft, sage ich mal. Auch wenn das, wenn ich mich an die Situation in meiner Kindheit erinnere, sich nicht immer so toll angefühlt hat. Also die Improvisation, die hatte wirklich Auswüchse, da muss ich heute lachen, was meine Mutter uns als Jogginganzüge genäht hat.
Sie hat
es gemacht.
Das ist schon genial,
großartig, aber es war auch Mangel. Also ich will es jetzt auch nicht nur rosarot darstellen, aber es hat die Menschen geschult in einfach Eigeninitiative und Kreativität. Und auch mich hat das geschult. Das ist bis heute was mich prägt oder geprägt hat. Und ich spüre immer noch, dass meine Kreativität und auch so die Freude am Selbermachen immer dann am größten ist, wenn ich begrenzte Mittel zur Verfügung habe.
Mir geht es genauso, auch beim Kochen. Wenn fast nichts mehr da ist, mache ich die genialsten Gerichte. Wenn
es
der Kühlschrank voll ist,
es regt die Kreativität an. Ja. Mir geht das, genau, beim Kochen kenne ich das auch. Und jetzt speziell auf das Thema Puppenmachen jetzt bezogen, da merke ich das beim Thema Reparaturen, was ich ja intensiv mache seit einigen Jahren. Da muss man dann schon sehr gucken, aus welchem Material ist jetzt die Puppe, die man da geschickt bekommen hat. Was eignet sich jetzt an Material zum Reparieren? Auch man hat dann auch eingeschränkte Möglichkeiten, was den Ausdruck angeht. Und dann laufe ich eigentlich zur Höchstform auf. Und dann fühle ich mich danach auch ganz doll befriedigt. Also das löst mir genau Wohlgefühle aus. Ja, ich schwimme auch gerne in einem Bad aus Materialien, aber es ist trotzdem was anderes, das Gefühl zu haben, ich habe hier wirklich eine kreative Leistung vollbracht, anstatt mich nur in Anführungszeichen zu bedienen. Ja, es ist natürlich auch leicht, aus viel Hochwertigem etwas Schönes zu machen. Es ist schwerer, das unter eingeschränkten Möglichkeiten zu machen. Das war mal so ein kleiner persönlicher Einstieg, dass ihr unseren Hintergrund kennt.
Ich muss gerade noch was hinzufügen. Das ist mir nämlich gerade eingefallen, als du um das selber, die Selbermach-Mentalität sprachst. Habe ich vielleicht auch schon mal erwähnt. Es gab in den 70ern so eine Heftereihe, die hieß 101 oder 1001 Ideen. Mhm. Die habe ich geliebt als Kinder, die Zeitung. Das war genial. Da war so Magazine und da war wirklich querbeet von allem, vom Mauern bis Nähen bis Kochen, gab es immer ganz viele verschiedene Anregungen, wie man was selber aus wenig Mitteln machen kann. Zum Beispiel eine asiatisch anmutende Jacke aus Putzlappen.
Oh Gott, oh Gott.
Die sah so genial aus. Diesen weiß gewirkten Putzlappen.
Ja, ja, diese etwas...
Die früher noch aus Baumwolle waren.
Genau.
Das war...
Meinst du so ein Lappenkimono quasi?
Ja, es war so genial. Und das erinnert mich so ein bisschen an dieses...
Ja, das gibt da Parallelitäten.
Ja, das war... Mal.
War ja auch die Zeit, in der Baumärkte groß geworden sind. Also nicht im Osten, aber im Westen.
Ja.
Ne? Das gab da eine Zeit, wo das irgendwie boomte und wo ja vielleicht auch man aus einer Prosperitäts- oder Wohlstandsphase nach dem Aufschwung, nach dem Zweiten Weltkrieg kam und vielleicht auch wieder mehr Lust hatte, was selber zu machen. Weil wisst, wo es herkam, müsste man auch nochmal recherchieren.
Und einige hatten ja, jetzt wie bei mir in der Familie, von beiden Seiten so ein Flüchtlingshintergrund, hatten ja auch einfach auch...
Ja.
Auch in der BRD gab es noch
natürlich
Leute, die nicht dieses alte Geld hatten und die einfach gucken mussten.
Es ist doch schlicht eine Frage der Ressourcen, das vergisst man so oft. Auch wenn wir das jetzt alles, es das alles gibt in der Welt, aber es ist nur ein kleiner Teil der Bevölkerung, die wirklich Zugriff auf das Gewünschte hat. So, ne? Und ich glaube, es ist immer eine gute Lebensschule, auch ein bisschen auch einmal Mangel kennengelernt zu haben, um zu wissen, dass... das Leben geht weiter, auch wenn man nicht alles zur Verfügung hat. Ne?
Ja.
Ja, wenn wir jetzt in dieser Folge über Material sprechen, wollen wir vorab noch zwei Eingrenzungen vornehmen. Und das erste betrifft die Puppenart. Die Möglichkeiten sind heute unendlich. Der Markt ist voll mit Material zum Puppenmachen und wir können aus dem Vollen schöpfen. Alles ist möglich. Deswegen wollen wir hier mal so eine Art Puppeneingrenzung vornehmen. Also, dass ihr wisst, über welche Puppen wir eigentlich sprechen. Also mit den Puppen, für die wir stehen, bewegen wir uns mehr oder weniger im Feld der Waldorfpuppen. Ich sage das mal ganz vorsichtig, weil das ist, ist auch so ein bisschen schwammiger Begriff. Darüber haben wir mal eine ganze Folge gemacht. Ich meine, es ist 3 Jahre her, das war unsere erste oder zweite Folge, in der wir ausführlich erörtert haben, was eine Waldorfpuppe eigentlich ist. Und da ging es unter anderem um das Erscheinungsbild, den pädagogischen Nutzen und Kontext und natürlich auch Material. Und da zitiere ich uns jetzt nochmal aus dieser Folge und da haben wir gesagt, die Waldorfpuppen bestehen aus natürlichen, chemisch unbehandelten textilen Materialien wie Baumwolle und Schurwolle, keine Synthetik und die Farben, wenn es geht, auf pflanzlicher Basis. Und diese Definition liegt auch dieser Folge zugrunde, wohlwissend, dass es noch viele andere Materialien gibt, mit denen man arbeiten könnte. Und die zweite Eingrenzung betrifft das Thema privates Puppenmachen, habe ich das jetzt mal genannt. Wir sprechen jetzt hier ausdrücklich nur private Puppenmacherinnen an, das heißt Menschen, die Puppen für ihre Kinder, Enkelkinder, Freundinnen etc. herstellen und diese nicht verkaufen. Denn für gewerbliche Puppenmacherinnen gelten besondere Regeln. Wer in der EU Spielzeug herstellt und verkauft, ist verpflichtet, sich an gesetzlich geregelte Sicherheitsanforderungen zu halten. Damit einhergeht die verpflichtete CE-Kennzeichnung, welche bestätigt, dass das Spielzeug den grundlegenden Sicherheitsanforderungen der Spielzeugrichtlinie 2009/48/EG und den dazugehörigen Normen wie der DIN EN 71 entspricht. Diese Richtlinie betrifft auch das Material, das heißt, jede einzelne Komponente, aus denen eine für den Verkauf gemachte Puppe besteht, muss nachweislich den geltenden Normen entsprechen. Und da schlackern euch jetzt wahrscheinlich schon die Ohren.
Und ja, meine Anarcho-Hexe in hier schreit laut.
Ja, Laura sich hier auch schon
auf. Die schreit, aber ich versuche sie zu besänftigen.
Das Thema ist komplex und rechtliche Beratung können wir hier natürlich nicht leisten. Deshalb klammern wir dieses Thema jetzt bewusst aus und richten uns nur an Menschen, die Privatpuppen machen. Das werden ja auch die meisten Hörerinnen sein. Und wer sich zu den rechtlichen Anforderungen für gewerbliche Anbieterinnen informieren möchte, dem können wir das CE-Handbuch für Puppen von Maike Köller empfehlen. Ja. Das verlinkt man natürlich in den Shownotes. So, und jetzt steigen wir ein. Jetzt spannen wir den Bogen. Nee, diesmal spannen wir den Bogen gar nicht so sehr. Diesmal bleiben wir schon nah am Thema
immer
Puppe.
An der Puppe dran, ja.
Und wollen einsteigen, ja, mal mit so einer Art, ich sag jetzt mal, philosophischen Betrachtung von Material. Also warum sollte man überhaupt über so was Banales wie Material sprechen? Denn wir könnten jetzt natürlich auch einfach eine Liste mit Quellen durchgeben, wo ihr mitschreiben könnt und dann mitbestellen könnt und so weiter. Aber wir finden, es lohnt sich, sich erstmal auch ganz grundlegende Gedanken zu machen. Was ist Material eigentlich? Und welchen Einfluss hat es auf die Puppe, die ich machen möchte? Laura, Frage an dich. Womit beginnt für dich der Prozess des Puppenmachens? Was ist da so ganz zuerst da?
Ah, gute Frage. Also meist, muss ich sagen mittlerweile, weil die Körper mache ich ja jetzt schon ewig. Also erstmal mache ich den Körper. Da ist noch nicht viel, na, manchmal geht es dann schon los, weil ich vielleicht ein Buch gelesen habe oder irgendwie ein Bild oder Farbenkombination hatte. Aber der Körper, da ist noch keine große Differenzierung. Es geht dann los, wenn ich zu dem Auge, Mund und Haaren komme, ne? Dann ist so die ersten Farbgebung ist dann schon dabei. Und dann, wenn ich zu der Kleidung gehe, dann wird es eigentlich spannend.
Dann wird es spannend. Darauf wollte ich nicht hinaus.
Gut, dass wir das aber auch geklärt haben.
Den Bogen kriegen wir jetzt hin. Was vor dem Körper nähen, das Erste, bevor du deine Stoffe nimmst, bevor du dir überlegst, wie soll die Puppe aussehen, gibt es ja einen Impuls.
Ja.
Gibt es da ja muss einen jetzt, Auftrag.
Da
gibt
muss
es
ich
eine
jetzt
Idee?
Eben ganz weit zurückgehen, weil ich ja die letzten Jahre immer nur noch Kurspuppen gemacht habe. Ne?
Ja.
Ich habe die Puppe im Kurs gemacht und dann Die Idee ist, wie ich kurz schon angemerkt habe, die ist entweder, kommt aus einer Farbkombination.
Ja,
ne?
Okay.
Wenn gerade, manchmal kommt es aus Blumen, die gerade blühen, die mich sehr beschäftigen. Manchmal kommt es aus Figuren, wo ich, wenn ich ein Buch gelesen habe oder...
Ja, so Charakteren vielleicht. Ne?
Genau, oder etwas, mit dem ich mich gerade sehr beschäftige. Aber es ist eher so eine... Ein vage, sinnlicher Gedanke. Es muss eine Sinnlichkeit liegt dem immer zugrunde.
Eine Sinnlichkeit und eine gewisse Vorstellung, ne? Sei es jetzt farblich, sei es jetzt...
Ja, wobei die Vorstellung wirklich immer sehr... Es ist eher ein Gefühl bei mir.
Ja, also noch keine Bilder, sondern mehr auf der Gefühlsebene.
Genau, es ist eher ein Gefühl, eine Empfindung, ein sinnliches Erfahren. Und daraus entwickelt sich dann mit dem Puppenmachen das Bild.
Super. Dem kann ich zustimmen.
Geht dir das ähnlich?
Genau, so geht es mir auch. Und ich würde jetzt so runterbrechen. Ich habe jetzt gerade auch so ein bisschen das Bild von so einem Samenkorn gehabt, ne? Dass es erst so eine Absicht gibt. Und diese Absicht, die kann ja ganz verschieden sein. Ich habe jetzt auch gerade gemerkt, dass du natürlich jetzt stark auch aus deiner Perspektive sprichst, wo du gerade sehr wenig Puppen machst. Ne? Und bei mir ist es so, dass es ja schon mein auch Erwerbsberuf ist und da ist jetzt die Absicht, natürlich auch ein Produkt zu kreieren oder einen Gegenstand zu kreieren, den ich dann verkaufe und auch, das ist jetzt mal so eine rein, ein bisschen wirtschaftlich gesprochen, aber natürlich steckt dahinter noch die tiefere Absicht, ein schönes Spielzeug, eine schöne Lebensbegleiterin zu nähen und eine liebevolle Kreatur zu erschaffen, die dann irgendeinem Menschen, sei es Kind oder Erwachsenen, Freude macht. Also, vielleicht kann man es so runterbrechen, zu sagen, es gibt zuerst eine Idee, eine Absicht, eine Vorstellung, ein Gefühl, wie bei dir, Und dann kommt das Material. Also dann, ja, dann überlegt man sich, was brauche ich, um diese Idee umzusetzen. Und da kommt das Material ins Spiel. Und Material ist eben der Stoff, aus dem eine Puppe gemacht wird, also der Grundstoff zur Herstellung eines Puppenwesens. Ich habe nochmal so Synonyme rausgesucht, weil ich fand das Wort Material ganz schwer greifbar am Anfang. Und Synonyme wären Stoff, Komponente, Substanz, Element, Zutat oder Bestandteil. Und in dem Wort Material steckt ja das Wort Materie. Und man kann sagen, Material besteht eben aus Materie. Das heißt, es existiert in der physischen Welt. Das fand ich auch nochmal einen ganz spannenden Gedanke, ja, dass ja die Definition oder die eigentliche Eigenschaft von Material ist, dass es Materie ist und dass Materie alles ist, was Raum einnimmt, Masse besitzt und aus Atomen besteht. Also alles, was uns hier in der echten greifbaren, ja, Welt sozusagen begegnet.
Und mir kommt gerade, ich weiß jetzt nicht, ob es stimmt, aber ich glaube, Mater steckt ja auch in Material und ist, ich glaube, das heißt Mutter. Kann das sein?
Das ist so witzig, dass du das jetzt sagst, weil vielleicht erinnerst du dich an unser Frühstück bei der Landpartie, das letzte. Da habe ich doch,
stimmt,
erzählt,
da doch,
dass wir dieses Thema machen,
ja, ja,
und dann habe ich so ein bisschen erzählt, wie ich da jetzt rangegangen bin und dann habe ich so in die Runde gefragt oder habe so gesagt, ich bin dann erstmal davon ausgegangen von dem Wort Material, ja, und habe mal geguckt,
ja,
und dann,
ja,
meldete, ja, sich dann eine und sagte, ja, da steckt doch das Wort Mutter drin, Martha.
Da habe ich es her.
So, ja. Und auf den Gedanken war ich gar nicht gekommen und dachte aber, ja, das muss ich jetzt nochmal recherchieren. Es ist leider nicht so.
Ah, aber das, ich würde das trotzdem...
Ja, nee, genau. Es
die
ist
Assoziation,
offiziell ist es nicht so.
Genau, aber sobald die Assoziation, ja, in einem Kopf losgeht, mhm, ist ja trotzdem... Ist es ja irgendwo im Feld.
Genau, es ist eine, ja, Assoziationskette.
Und
das hat aber mit der eigentlichen Herkunft des Wortes,
genau,
nichts zu tun.
Genau, das ist auch wieder spannend, ne, dass es damit eigentlich nichts zu tun hat. Aber diese Assoziationskette besteht. Mhm. Und die Mutter ist ja die, die quasi einen Gedanken oder ein Samenkorn in die Materie gebiert.
Die einen Menschen aus dem Nichts, aus zwei Zellen, ja, ja, materialisiert in ihrem Mutterleib,
ja,
sodass aus diesen zwei Zellen dann ein,
ja,
Mehrzeller,
ja, ja, ja,
Vierfachzeller mit Masse und Atomen
wird. Und genau. Zwischenräumen.
Ich habe da gestern Abend auch nochmal drüber nachgedacht. Ich danke dir, dass du das eingebracht hast, weil auch, wie gesagt, wenn das jetzt nicht dem wahren Wortstamm entspricht, finde ich, das ist ein ganz schönes Bild, dass die Martha, die Mutter,
ja,
da irgendwie mit drin steckt. Jetzt sind wir ein bisschen davon abgekommen. Ich hatte jetzt das Bild Materie oder die Assoziation Materie aufgemacht. Und Materie ist alles, was uns hier in der greifbaren Welt umgibt. Und dann haben wir den Gegenpol zur Materie und das ist das Immaterielle. Das heißt, das ist, ja, wie soll man das nennen, ohne physische Substanz oder auch geistig-spirituell. Ja, dass wir so den Gegensatz haben, Materie, Ding, greifbar und auf der anderen Seite das Immaterielle, eher das Spirituelle, das Energetische, das Geistige. Und das finde ich jetzt irgendwie so vielleicht einen Weg, den wir mal so weiterspinnen können. Denn wir, ja, sind ja doch auch recht spirituelle Menschen und ja, dann eigentlich auch, gehen so auch mit dieser Haltung vielleicht an das Puppenmachen ran, dass man sagt, alles, was wir in der materiellen Welt sehen, ist eine Widerspiegelung der geistigen Welt. Und bezogen auf die Puppen könnte man vielleicht sagen, dass aus etwas Geistigem, also der Idee für sein Kind eine Puppe zu machen, eine liebevolle kleine Spielgefährtin, etwas Materielles wird, etwas Greifbares, ein Ding, eine Puppe, und dass dieses Ding die Energie der ursprünglichen Absicht trägt.
Mhm. Das hast du schön gesagt.
Ja, vielleicht ein bisschen verwinkelt gedacht. Und da kann man auch von Manifestation sprechen. Ein Wort, das in letzter Zeit etwas sehr stark strapaziert wurde von der Feel Good Bubble. Aber ich finde, hier passt es mal. Also Manifestation, als Manifestation bezeichnet man so den Prozess oder ja, das Sichtbarwerden oder sich Offenbaren von Dingen, die vorher unsichtbar bzw. gestaltlos oder gar nicht existent waren. Und Material spielt dabei eben eine ganz wichtige Rolle. Denn es materialisiert im wahrsten Sinne des Wortes die Idee. Und das hat auch was Magisches.
Auf jeden Fall.
Und da fiel mir gestern Abend, auch das habe ich heute Morgen dann nochmal ergänzt, noch ein, ja, so, das, was für ein krasser Wandlungsprozess das eigentlich ist, dass du so Materialkomponenten hast, Stoff, Wolle, Puppenhaargarn, und du machst aus diesen Dingen ein Wesen. Was ist das eigentlich für ein Prozess? Das ist doch eigentlich,
das ist
magisch, oder?
Das kam ja jetzt auch auf der Landpartie. Immer aus einzelnen Ecken habe ich das gehört, dass sich immer wieder Frauen völlig fasziniert vor ihrer Puppe fanden und sagten, wie kann das sein?
Wie kann das
sein? Aus Stoff und Wolle ist jetzt so ein Wesen da.
Genau. Das ist wirklich immer wieder faszinierend und ich glaube auch ein Grund, warum Menschen teilweise Jahrzehnte beim Puppenmachen bleiben, weil sich diese Faszination nicht abnutzt.
Ja.
Es ist immer wieder von Neuem magisch, berührend.
Ja.
Dann kam mir noch der Begriff der Alchemie gestern. Ich weiß nicht, ob der an der Stelle passt, aber
ich finde den wunderbar.
Die Alchemie ist so, ja, die alte mystische Wissenschaft von der Umwandlung von Stoffen. Und hauptsächlich ging es da wohl um die Umwandlung von sogenannten unedlen Stoffen wie irgendein Metall in Edelstoffe, also Gold.
Bestens.
Und das ist
genau.
Eben die, ja, das, was man unter, was vielleicht so die Magierinnen, die Hexen, wie auch immer, in ihren Brauküchen versucht haben und was ja auch, glaube ich, bei Faust auch eine Rolle noch gespielt hat. Und dann kam ja auch noch das Bild des Hexenkessels irgendwie. Wie so eine Hexe, die in so einem Kessel rührt und es blubbert und sie tut da irgendwelche Dinge rein und es kommt dann etwas raus, was mit den Ausgangsstoffen gar nichts mehr zu tun hat, was aber irgendwie eine Heilkraft vielleicht besitzt.
Absolut. Hexenkessel der Wandlung hast du hier so schön
genau.
Stehen.
Genau, ja, man verwandelt ja. Diese Ausgangsstoffe in etwas nahezu Lebendiges, also in einen Gegenstand, der anthropomorph ist, der uns, ja, der sehr menschenähnlich ist und damit eben auch fast lebendige Eigenschaften hat. Und das ist doch wirklich magisch.
Auf jeden Fall.
Kann man gar nicht so richtig in Worte fassen. Ich hoffe, ihr versteht, was wir meinen.
Und wenn wir der Physik Glauben schenken, ich bin da nicht so bewandert, deswegen muss ich da einfach mal glauben, ist ja letztendlich jede Materie auch nur Energie.
Ja.
Also wir könnten theoretisch durch Wände gehen, mir ist es noch nicht gelungen. Aber angeblich ist das so, dass alles letztendlich Magie ist. Magie.
Energie.
Genau, so. Ich habe jetzt einen freudschen Magie gesagt, aber das finde ich eigentlich ganz gut.
Ja,
ja, ja, das ist...
Was ich in dem Zusammenhang auch noch mal zur Puppenmagie und auch weil wir jetzt eben gerade von der Landpartie kamen, wo fast 30 Puppen entstanden sind in 4 Tagen, dann bist du in einer Situation, wo alle Frauen das gleiche Material bekommen, die gleichen Ausgangsstoffe und jede Puppe sieht anders aus.
Ja, das ist irre.
Das ist immer wieder ein ganz schöner Moment, wenn dann das Abschlussbild gemacht wird und da sitzen 30 Puppenwesen und keine gleich dem anderen. Sie gleichen wiederum ihrer Macherin ein wenig, das muss man schon sagen. Und man sieht diese Vielfalt und spätestens dann begreift man auch, dass eine Puppe wirklich weit mehr ist als die Summe ihrer materiellen Bestandteile. Da ist eben irgendwas anderes noch mit am Werk, das hat auch mit Material wenig zu tun, sondern das ist eben dieser Hexenkessel, diese magische Zutat, die dann für diese Materialisierung der Idee zuständig ist und für dieses ins Leben kommen. Und ja, also Material gibt der Idee eben eine Form und prägt ganz entscheidend ihre Gestalt. Und dabei geht es vom Chaos in die geordnete Struktur. Man hat erst so einen Berg an Material und dann fängt man an, das irgendwie zu ordnen und in eine Form zu bringen. Vom Formlosen in das Gebilde, auch das ist immer ein schöner Prozess, den man so im Laufe der Zeit dann beobachten kann, des Puppenmachens. Und von den einzelnen Materialien in die menschenähnliche Gestalt dann schlussendlich.
Und wenn man noch weiter geht, nimmt die Gestalt dann auch wieder ab.
Oh ja, dann wird
der Satz... Wenn die Motten kommen
und der Verrottungsprozess
einsetzt, dann ist wieder das Amorphe da.
Ist wieder,
dann geht es wieder weiter.
Und das ist auch quasi die Dematerialisierung, kann man sagen.
Ja.
Ich weiß nicht, ob es das Wort gibt, aber dann
setzt
sich das
beim
Material...
Beim Beamen muss man sich, glaube ich, auch dematerialisieren. Können wir leider noch nicht, aber hoffe ich, das geht mal irgendwann. Und was mir gerade noch kam, das ist auch so schön, wie du sagtest, dass jede Puppe anders wird. Und das sind ja auch wir Menschen. Jeder Mensch ist ein Stück weit anders. Und genau diese Andersartigkeit, diese Vielfalt braucht es.
Natürlich.
Und deswegen hat jedes Körnchen, jedes Menschlein, jedes Bäumchen seine Berechtigung.
Obwohl zum wir ganzen alle aus den gleichen, am Ende aus den gleichen Urstoffen bestehen.
Ja,
das ist faszinierend. Ja, und um eben von der Idee zur Puppe mittels Material zu kommen, sag ich mal, um diesen magischen Prozess, diesen Manifestationsprozess, dafür braucht es unseren Verstand und unsere Kreativität, eine Idee in die Wirklichkeit umzusetzen, unsere Hände und unser Geschick, das Material zu bearbeiten und zu gestalten und nicht zuletzt ein furchtloses Herz und viel Liebe, ein kleines menschliches Abbild aus Stoff zu erschaffen. Und in diesem Prozess ist Material zwar ein wichtiger Teil, aber auch nur einer von vielen. Und ich finde, das ist eine gute Nachricht.
Ja, weil, absolut.
Es hängt eben dann am Ende nicht davon ab, ob man das 1A Premium-Material hat und ein Materialregal bis unter die Decke. Das Ergebnis, wie es aussieht, wie es sich anfühlt, wie es ankommt dann auch bei dem Kind, bei den Menschen, hängt auch vom Material, aber nicht nur vom Material ab.
Und was ich finde, was es noch braucht, ist diesen Raum des, also diesen Slot, wo nichts ist, wo wir uns offen machen für das, was gerade kommt. Ne? Dieses
erwartungsfreie Raum vielleicht oder
weil
so.
Weil wir haben ja immer einen Plan und es wird doch immer also meistens bestenfalls anders als der Plan. Und diesem kreativen Funken einfach Raum zu geben, dass das sein darf, dass das reinkommen darf. Das finde ich ganz wichtig. Und dann auch eben bei den Gesichtern erlebe ich das oft. Ah, das sieht irgendwie, gefällt mir nicht. Dann sage ich immer, wartet mal ab, macht mal das Gesicht fertig, macht mal den Mund hin. Und oft ist es dann komplett anders, das Gesicht, aber so genial hätte man es nicht machen können.
Ja, wenn es gelingt, die Vorstellungen, die Wünsche loszulassen und eine Offenheit für das Ergebnis zu entwickeln, dann kann man sich wirklich überraschen lassen.
Ja.
Und es ist auch was wir viel erleben, glaube ich, in den Kursen. Und auch das Gegenteil davon, wie schwierig es ist, wenn Frauen an einer Vorlage stark festhalten.
Also
zu mir kommen manchmal Frauen mit wirklich dann auf ihrem Smartphone Bilder abgespeichert, Bilder von Puppen von mir, von anderen Puppenmacherinnen. Und dann haben sie irgendwie eine Vorstellung und sind dann manchmal ganz fest.
Ja.
Und es ist für mich so mühevoll, dann eben diese kreative Freiheit doch so ein bisschen anzustoßen und den Frauen auch diese Erlaubnis zu geben, sich davon mal zu lösen. Das ist schön, dass du das eingebracht hast. Das nehme ich mal noch mit auf. Also wenn wir eine Puppe machen wollen, können wir uns fragen, was ist meine Idee und Absicht? Welches Material dient meiner Idee? Welches Material eignet sich für die Ansprüche, die ich an die Puppe habe? Zum Beispiel, was das Aussehen angeht, die Beschaffenheit, die Langlebigkeit. Welches Material passt zum Alter des Kindes, zu meinen Werten, zu meinem Budget? Und dabei gibt es dann kein richtiges oder falsches Material, sondern nur das individuell passende.
Ja.
Und bevor wir jetzt gleich unsere langjährigen Erfahrungen mit Puppenbastelmaterial mit euch teilen, folgt noch ein kleiner Exkurs in die Besonderheiten von textilen Materialien. Mhm. Denn ich finde, das ist ja auch nochmal so ganz speziell. Das wesentliche Merkmal von Stoffpuppen, wie wir sie machen und wie ihr, unsere Hörerin sie macht, ist, dass sie aus textilen Materialien, eigentlich fast zu 100% aus textilen Materialien, gefertigt werden. Und da lohnt es sich doch auch mal drauf zu gucken.
Ja.
Also unter Textilien versteht man Materialien, die aus natürlichen oder chemischen Fasern, also dünnen, fadenartigen Gebilden hergestellt werden. Zum Beispiel Gewebe und Gestricke, also Stoff.
Tolles Wort, Gestricke.
Naja, gestrickter Stoff, gewebter Stoff.
Ich habe einfach dieses Wort Gestricke, das gefällt mir.
Habe ich mir, glaube ich, auch rausgedacht, ehrlich gesagt.
Ah, siehst du? Habe ich
Fasern
gleich gespürt, das ist ein schönes Wort.
Genau, also Textilien kann man so grob sagen, das sind Stoffe, ob gewebt oder gestrickt, dann lose Fasern, wie wir es von der Stoffwolle kennen, und Garne, das sind dann eben die Fasern in irgendeiner Form verdichtet, versponnen. So. Und unsere Puppen bestehen ja nun von Kopf bis Fuß nur aus solchen Materialien. Und ja, da frage ich dich jetzt, was verbindest du mit textilen Materialien? Warum arbeitest du eigentlich, zumindest was das Puppenmachen und Nähen angeht, nur mit Textilien? Und was verbindest du damit? Welche Assoziationen kommen da? Oder warum findest du das so, warum ziehst du dich da so hin oder hältst dich da auch so?
Ich glaube, zum großen Teil ist das wirklich Prägung, weil ich das durch meine Mutter mitgekriegt habe. Das ist das erste Material, mit dem ich so stärker in Berührung gekommen bin. Und was mir einfach am leichtesten von der Hand geht, muss ich sagen.
Es ist gut zu bearbeiten. Stimmt, es ist, genau.
Es liegt mir einfach. Also ich bin nicht so die Bohrmaschinenfrau. Ich bin mehr so die Nadelfrau.
Ja, und da kommen wir jetzt auch so hin, wo ich dachte, wo wir gleich hinfinden. Die Bohrmaschine und die Nadel. Die Bohrmaschine bearbeitet das harte Material,
ja,
und die
ja.
Nadel das weiche Material. Und das ist doch meine erste Assoziation zu Textilien. Die sind weich.
Ja, stimmt. Da bin ich überhaupt nicht drauf gekommen.
Also, die sind, ja, also.
Ja, ja.
Und auch, was du gerade sagst, deine Mutter hat dich da hingebracht. Und vor uns hat man ja auch den Begriff Mater, Mutter, mit, generell, als wir über das Material gesprochen haben. Also das weiche Textile, das hat auch was Mütterliches. Es hat was Warmes, es hat was Schützendes, auch irgendwie was Gemütliches, wenn man jetzt nur mal so dran denkt, sich in so eine Wolldecke einzukuscheln.
Ja.
Und ich finde auch, dass Textilien lebendig sind. Also gerade wenn sie aus natürlichen Rohstoffen hergestellt, gewonnen wurden, spürt man einfach auch diese Natürlichkeit und diese Lebendigkeit und hat auch Freude dran, damit zu arbeiten. Dann ist es auch ein Material, was so, finde ich, flexibel ist. Ne? Man kann irgendwie relativ viel damit machen. Man kann es gut dehnen und passt sich an alle möglichen Umstände an. Es ist vielseitig einsetzbar. Und es hat auch, ja, auch wenn auch der Begriff vielleicht etwas umstritten ist, es steht für mich auch für Weiblichkeit.
Ja, absolut.
Also es, da musste ich auch an dich denken, Material kann uns auch mit unseren Ahnen verbinden. Da musste ich an dich denken, weil du eben immer erzählt hast, ach, den Stoff habe ich von meiner Mutter. Und wer weiß, vielleicht hat deine Mutter noch irgendwas von ihrer Mutter in der Stoffkiste.
Ja.
Und da kam der Begriff Connective Material, den hatte ich mal im Englischen gelesen. Und Connective Material ist so das Bindemittel. Oder vielleicht auch in einem vielleicht ein bisschen vergeistigterem Sinne, das Material, das uns Menschen miteinander verbindet.
Ja.
Und das finde ich eine ganz schöne Idee, dass vielleicht gewisse Stoffe, Materialien so von Hand zu Hand, von Mensch zu Mensch, von Generation zu Generation weitergegeben werden. Und natürlich auch die Techniken, das zu bearbeiten. Also ja nicht nur der Stoff, sondern auch die Technik. Und dass wir uns da ganz sicher in einer ahnenden Linie befinden.
Auf jeden Fall finde ich schön, dass du diese Verbindung gebracht hast, weil das war ja auch schon seit Urzeiten der Ort, wenn sie zusammen, wurde ja ganz oft zusammen gehandarbeitet, wo dann auch einfach Wissen ausgetauscht wurde, wo Verbindungen entstanden sind, wo dann auch teilweise gibt es ja richtig so magische Muster, ne? Spezielle Familien haben dann nur ein spezielles Muster und das hat wiederum eine Bedeutung.
Was dann vielleicht auch nur so mündlich oder in diesen Kreisen weitergegeben wurde. Ja.
Und das, denke ich, schwebt natürlich auch im Feld, wenn man sich mit diesen Materialien beschäftigt. Geht auch dieses Wissen, was jetzt mündlich überliefert wurde, was irgendwo gespeichert ist, wo es wir aber so bewusst nicht abrufen können. Ich denke, da ist auch eine Sehnsucht, ein Unbewusstes da, mit diesem Wissen in Verbindung zu gehen, wenn wir uns mit diesen Materialien beschäftigen.
Ja, das ist richtig. Und es ist, passt jetzt auch zu den Ahnen oder Müttern, die uns vielleicht auf die Handarbeit gebracht haben. Bestimmte Konsistenzen sind ja ganz stark mit unseren Kindheitserinnerungen verknüpft. Und dadurch können dann deshalb auch unser Wohlbefinden steigern. Also wenn wir jetzt als Kinder, keine Ahnung, unsere Oma hat uns immer vom Fernseher in eine Decke eingewickelt. Und ja, nur diesen Stoff auf der Haut zu spüren, das meine ich mit Konsistenz, dieses Weiche. Und heute können wir das immer noch abrufen. Und wenn es so schlecht geht, irgendwie sagen, ach, ich verschwinde jetzt mit meiner Decke auf dem Sofa. Also das trifft, finde ich, ganz besonders auf Textilien zu. Also dass die so unsere Erinnerung so anstupsen können und uns sofort in so eine Gemütlichkeit oder in so ein Wohlbefinden auch transportieren können.
Oder auch umgekehrt. Ich glaube, wir alle kennen die kratzigen Wollstrumpfhosen, die dann bis zu den Knien runtergelaufen sind.
Naja, aber
da musste man sie wieder hochziehen.
Aber auch das sind ganz starke so, ja, Empfindungen, die, ja, das ist eigentlich auch schön, Empfindungen zu haben.
Oder? Ja.
Ob das jetzt ins Positive oder auch mal so ins Unangenehme geht. Also je stärker der Körper über Materialien stimuliert wird, eben eine weiche Decke oder kratzige Strumpfhose, desto größer ist das körperliche Feedback und desto einfacher ist es, sich selbst mehr zu spüren. Also da ist es egal, ob das ein Wohlbefinden ist oder so ein, das will ich jetzt lieber nicht. Es geht auch einfach nur ums Spüren, denn das ist ja eine Qualität, die uns in unseren digitalen Zeiten auch abhanden kommt.
Das gibt viele Menschen, die
eine kratzige Strumpfhose nicht bemerken und vielleicht erst am Ende des Tages irgendwie völlig überreizt sind, weil sie immer damit zu tun hatten, ohne das wirklich dann für sich klären zu können. Und ich finde da, um jetzt nochmal auf die Puppen zurückzukommen, das macht Stoffpuppen, also Puppen aus textilen Materialien, so besonders, dass wir sie eben mit all unseren Sinnen spüren können und uns dadurch auch selbst spüren können. Also so eine Puppe in den Arm zu nehmen, man spürt da, da hat man einen Widerstand oder so einen Gegenstand, da gibt es eine Grenze, da bin ich, da ist die Puppe und dann spüren wir uns selber. Oder einfach nur die Wärme zu spüren, wenn die Puppe in Wollkleidung eingekleidet ist, haben sicher viele auch eine Kindheitserinnerung, wie kuschelig das ist, sich dann an die Puppe zu schmiegen.
Oder jetzt, wie wir es im auf der Landpartie hatten, das hat bei mir und ich glaube bei vielen anderen auch ganz groß was ausgelöst, diese Puppen, die beschwert waren.
Oh ja, da sagst du was.
Wenn du eine schwere Puppe im Arm hast, eine Frau sagt, du fängst ja schon an zu wippen. Ja, automatisch machte mein Körper hier das Ruhig-Kännchen-Ruhig-Bewegung. Ne, das fand ich so faszinierend, wie viel das im Körper abruft, dass einfach eine Schwere da drin ist und das Ganze...
Das hat dich an deine Kinder erinnert, die auch mit 3 Kilo in deinem Arm lagen.
Das fand ich so irre, was das machen kann.
Und wie wichtig das ist, dieses taktile, sensorische weiter hier in unserem Leben zu halten und nicht abzudriften in geistige, digitale Räume.
Ja.
Und es ist gerade für unsere Kinder auch so wichtig. Ich meine, die wachsen natürlich logisch auch mit Smartphone etc. auf. Und es braucht einen Gegenpol und es können Puppen sein als eine ganz schöne, sinnliche Erfahrung, die sie auch mit der eigenen Körperlichkeit in Verbindung bringt. Ja. Ich glaube, das wird ganz, ganz wichtig werden in den nächsten Jahren. Das war unser Ausflug in die Materialphilosophie. Nur so unsere Ideen, da gibt es vielleicht noch mehr, auf was wir gar nicht gekommen sind. Aber das mal so als, vielleicht war das was dabei, was euch irgendwie Gedankenfutter ist, um dann noch besser auswählen zu können, mit welchen Materialien ihr arbeiten wollt und was ihr materialisieren wollt mit eurer Puppe. Und dann kommen wir jetzt schon zum praktischen Teil.
Mhm.
Und wir wollen jetzt im Folgenden mit euch teilen, was für uns so das passende Material ist, was sich über die Jahre für unsere Puppen und auch in unseren Kursen bewährt hat und was wir mit gutem Gewissen empfehlen können. Und wir halten das jetzt kurz und knapp, denn jede gute Puppenbastelanleitung, und davon gibt es mittlerweile wirklich eine Menge, beinhaltet auch eine ausführliche Materialliste mit Bestellangaben. Das heißt, wenn ihr da eine gute Anleitung geratet, habt ihr immer auch gute Quellen und solltet da in der Regel versorgt sein. Und das, was wir jetzt besprechen, hat auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Das ist nur, was wir nutzen, wenn wir unsere Puppen machen. Und es gibt natürlich noch viel, viel mehr. Und es gibt vielleicht auch Besseres, wer weiß. Ne? Also es ist wirklich jetzt nur unser Stand der Dinge hier. Und wir fangen mal mit den 4 wichtigsten Komponenten an, die für das Erscheinungsbild einer Puppe grundlegend sind. Das ist der Stoff für die Haut, also die äußere Hülle. Dann die Fasern für die Füllung, also das Innere. Das Garn für die Haare und das Stickern für das Gesicht. Und ich habe jetzt gedacht, wir können vielleicht mal auf jede der Komponenten kurz eingehen, was uns da jetzt spontan kommt. Wir haben das nicht groß vorbereitet, das schütteln wir jetzt aus dem Ärmel.
Hast du nachher noch eine Abteilung mit Komponenten, die nicht, also die für die Haltbarkeit wichtig sind? Weil ich würde das Nähgarn.
Ja, das kommt noch hier.
Kommt da unten.
Ah ja, wunderbar.
Genau, wir fangen jetzt mal mit diesen 4 Komponenten an, also Stoff für die Haut. Da hatte Laura ja schon ganz zu Beginn den Begriff Leibiala gebracht. Das ist eine Schweizer Firma, die auf Puppentrikot spezialisiert ist. Und mit diesem Trikot arbeiten wir auch. Wunderbare Farben, kann man sagen.
Ja.
Wahnsinnig gute Qualität. Es besteht aus Baumwolle, gibt es, glaube ich, auch aus Schurwolle. Das habe ich aber noch nie verwendet.
Ich auch noch nie. Wäre auch mal spannend.
Ne? Wäre auch mal spannend, ne? Und wir arbeiten da mit, diesen Stoff gibt es in zwei verschiedenen Qualitäten. Einmal die sogenannte weiche Qualität, die wir für den Kopf verwenden. Na, da ist, der Stoff ist ein bisschen weicher, ein bisschen dehnbarer, legt sich eben schön über die modellierte Kopfform. Und dann die sogenannte feste Qualität für den Körper, die ist eben stabiler, festig, auch so ein bisschen glatter und spröder an, sage ich mal.
Ich glaube, auf der Website heißt es leicht und schwer, oder?
Genau, was habe ich jetzt gesagt?
Du hast
weich und schwer vielleicht gesagt.
Du hast weich und fest, glaube ich.
Ja, vielleicht.
Ist ja auch egal, nur,
das,
nur kurz,
genau,
das, wenn ihr das lest, dass ihr wisst,
das findet ihr dann. Mehr weiß ich nicht, also... Ich finde, das ist eine wichtige Komponente, dass da lohnt es sich auf Qualität zu achten.
Auf
da lohnt
Fall.
Es sich auch mal ein bisschen zu probieren, wobei im Grunde, wir haben es ja schon durchprobiert und wir kommen zu dem Entschluss, Leibiala ist
das einfach Beste. Das Beste.
Ja, ist auch das Teuerste, aber ist auch das Beste. Dann die Fasern für die Füllung, also das Innere. Was verwenden wir da?
Schurwolle.
Genau, die Schurwolle. Gibt's, was kann man dazu sagen? Ist schön.
Also
natürlich.
Ich hab ja einmal eine Schurwolle, die irgendwo aus einem von einer lokalen Schäferei, die nicht so sehr gewaschen war. Und das war interessant, da war ganz viel Wollfett noch drin.
Das Lanolin.
Und das könntet ihr mal ausprobieren, wenn ihr irgendwo eine Schäferei habt. Mal so noch so eine richtig, also die war schon gewaschen, aber die hatte noch ganz viel Fett und das gibt nochmal eine ganz andere Komponente. Die Puppe wird schwerer, du kannst
Stimmt.
besser formen.
Ja, ist stabiler.
Und durch dieses Fett, was da drin ist, habe ich das fast noch wie lebendiger. Also das
Body
ist gleich.
Es cremt dir die Hände direkt ein.
Es ist eine Handkur. Also wenn ihr an so eine Wolle mal rankommt, die gewaschen ist, aber noch sehr viel Fett beinhaltet, probiert das mal aus. Das ist es wirklich wert.
Okay, guter Tipp. Manchmal gibt es dann die veganen Anfragen. Eher selten, aber ich will es jetzt trotzdem mal erwähnen. Also wer jetzt auf tierische Produkte verzichten will, da kann man natürlich die Bastelwatte aus Polyester nehmen oder eine Baumwollfaser oder eine Maisfaser. Bekommt man mittlerweile
auch
alles.
Carpock gibt es auch noch.
Ja, Carpock ist, das hatte ich noch recherchiert, das habe ich jetzt aus irgendeinem Grund nicht mit reingenommen. Ich weiß nicht warum. Irgendwie, weil es vielleicht doch so halb synthetisch sogar war oder halb tierisch. Irgendwie, aber Carpock ist auch noch eine Alternative, aber ob sie vegan ist, weiß ich nicht.
Ich finde, bei dem Vegan muss man auch wirklich gut überlegen. Es ist vegan, aber wie ist es nicht vielleicht umweltbelastender als jetzt eine gut geschorene Schafwolle, wo das Tier nicht belastet wird? Das muss man sich wirklich bei dieser veganen Variante, zum Beispiel eine Baumwollfaser, ne? Was ist mit der Baumwolle, wo kommt die her?
Das Wasser, der Wasserverbrauch. Ne?
Da würde ich ganz, also wenn jemand was wichtig ist, was ja auch wichtig ist, da wirklich mal ganz tief reingehen und gucken, ist hier wirklich das vegane Material das umweltfreundlichere Material?
Ja, geht aber auch nicht immer um Umweltfreundlichkeit. Es geht auch ganz viel um Ethik und Moral.
Ja, aber da muss man ja dann auch weiterdenken. Ja. Ne? Wie ist da wirklich meine Ethik? Ich sage nicht, dass es so ist, aber das würde ich jetzt für Menschen, denen das wichtig ist, da würde ich wirklich mal ganz tief dann reingehen.
Dann kommen wir zum Garn für die Haare. Das ist eigentlich ganz ähnlich. Da verwenden wir das Mohair-Schurwollgarn von Wollknoll. Zu Wollknoll sagen wir gleich noch was, das ist unser Hauptlieferant. Damit fahren wir seit vielen Jahren gut.
Die sind super.
Ne, würde ich sagen.
Die sind super.
Und auch hier als vegane Alternative, das wäre das Baumwollgarn. Ist nicht ganz so schön, weil das sieht immer so ein bisschen Spaghetti-fadenmäßig aus. Aber wer eben auf tierische Komponenten verzichten will und trotzdem eine natürliche Faser nehmen will, der sei zu Baumwolle geraten. Und das, die letzte oder die vierte wichtige Komponente ist dann das Stickgarn für das Gesicht. Da verwenden wir auch seit im Grunde immer das Knopflochgarn von Gütermann. Mhm. Das kommt in schönen Farben, es ist recht dünn, eignet sich jetzt sicher nicht für sehr große Augen, haben wir jetzt bei der Landpartie wieder gemerkt. Aber es hat einen schönen seidigen Glanz, schöne Farben und für unsere Puppenmaß und unsere Puppenaugengröße ist das das Richtige. Und natürlich Sticktwist sehen wir auch immer wieder in den Kursen bei der Landpolitik. Gab es auch jemanden, die so einen ganz großen Kasten Sticktwist dabei hatte. Das geht natürlich auch, das ist viel dicker, das ist meistens sechsfädig. Und da können wir nur sagen, das dann teilen, sechsfädig ist zu dick, um schöne, feine Augen zu sticken.
Es hat den Vorteil, wenn man es dann auch teilt, es liegt halt flacher. Ne? Das Knopflochgarn ist eher rund und das Stickgarn ist flach. Das ist vielleicht passt ein bisschen einfacher.
Und das kann man auch ausprobieren. Ne? Also wenn ihr mit dem Puppenmachen beginnt, kauft euch mal so eine Rolle Stick-Twist oder so. Und das ist keine Rolle, das ist meistens so ein Strang. Und das Knopflochgarn und dann guck mal, was euch besser liegt. Wir haben jetzt auf der Landpartie die Erfahrung gemacht und ich sehe das auch in meinen Kursen, dass doch scheinbar leichter ist, mit dem etwas dickeren Stick-Twist zu arbeiten, weil man da nicht so super fein dann arbeiten muss und auf jede Kurve achten muss. Also auch probiert es aus. So, jetzt kommen wir zu weiteren Komponenten, die jetzt, ich habe versucht, das in so Blöcke zu teilen. Das sind jetzt Komponenten, die auch wichtig sind für die Herstellung oder wie Laura gesagt hat, für die Stabilität, aber die jetzt für das Aussehen zweitrangig sind. Und da wäre jetzt das erste, der Mullschlauch für den Kopf, den braucht man unbedingt, wenn man so einen klassischen Waldorfpuppenkopf macht, ist Apothekenware.
Ja.
Und Breite 6 bis 8 cm, damit kommt man weit. Mehr gibt es zum Mullschlauch nicht zu sagen.
Naja, vielleicht noch, es gibt festeren Mullschlauch und weniger festen.
Das stimmt.
Den festen braucht man nicht doppelt nehmen und den habe ich von dir gelernt, doch lieber den lockereren nehmen, aber den doppelt.
Ja,
das gibt nochmal ein schöneres Erscheinungsbild, als den festen einfach zu nehmen.
Das stimmt. Das hängt dann natürlich auch von der Anleitung ab, mit der ihr arbeitet. Da ist das meistens ausgeführt und dann auch sicher was dazu geschrieben, ob das jetzt ein festeres Material sein sollte oder auch ein weicheres. So, das nächste ist das Abbindegarn. Also man braucht, um die Kopfform zu modellieren, ein reißfestes, sogenanntes Abbindegarn. Das darf eben nicht zu dünn sein, weil dann schnürt das ganz schnell in die Finger ein. Und wir hatten da lange was aus Polyester. Das ist leider, ist der Hersteller Konkurs gegangen. Jetzt nehmen wir Leinen. Hast du noch was dazu zu sagen?
Ich habe jetzt zweimal Garn gekriegt oder auch schon öfter gehört, aus Webereien, die das als
Kettgarn.
Als Kettgarn nehmen.
Das stimmt, das ist ein guter Hinweis.
Da, wenn ihr da Quellen habt, tut euch da mal um, weil ich glaube, das könnte auch sehr taugen.
Also man braucht ein Garn, was etwas dicker ist, einfach damit es gut in der Hand liegt und ihr damit gut so abbinden, ziehen könnt. Ein bisschen dicker, auf jeden Fall reißfest. Und vielleicht im Idealfall auch eine natürliche Faser.
Ja.
So, ne? Genau. Dann das nächste ist das Nähmaschinengarn, was man zum Nähen der Teile braucht. Da haben wir einen super Tipp und zwar nehmen wir da das Zwiebond von Gütermann.
Oder das Nailbond.
Das habe ich extra nicht mit reingenommen. Der Hersteller ist Konkurs gegangen.
Ach.
Nailbond ist im Grunde vom Markt. Da werden jetzt nur noch Reste verkauft.
Oh, gut zu wissen. Zwiebond ist auch gut.
Genau, und das habe ich auch schon mit Wolknoll geklärt.
Dass okay, das Zwiebond ist eine neue Info, das ist wichtig. Gut, danke.
Genau, also ihr braucht, um diese Puppenteile zu nähen, ein Nähgarn, das im besten Fall sowohl reißfest als auch ein bisschen flexibel ist. Einfach, um dann so bombenfeste Nähte zu haben, die halten, wenn ihr fest stopft.
Und das war eine Offenbarung, dieses Garn, muss ich nochmal sagen. Wir haben ja früher mit dem normalen Nähgarn und doppelt genäht. Wenn man sich das jetzt überlegt, stell mal vor, 40 Körper doppelt nähen.
Doppelt nähen und trotzdem kann es ja immer noch platzen.
Ja, ja.
So, ne?
Und das Garn war wirklich eine Offenbarung.
Ja. Das normale Nähmaschinengarn, also das, was so wirklich so handelsüblich ist, was man auch zum Kleidungnähen etc. verwendet, das ist eben Polyester. Und Polyester ist relativ reißfest, aber es ist auch ganz stabil, also das geht gar nicht mit, das kann man nicht dehnen. Und dieses Zwiebond von Gütermann besteht eben aus Polyamid. Und das hat dann die Eigenschaft, das reißfest und zugleich ein bisschen flexibel zu sein. Und das ist genau die Qualität, die wir für die Nähmaschinennähte für Puppenteile wollen. Dann braucht ihr noch einen Nähgarn für die Handnähte, also für alle Nähte, die man dann von Hand an der Puppe macht, also um die Schultern zu schließen, um die Beine und die Arme einzunähen. Und da nehmen wir auch gerne einen Nähgarn, das etwas stärker ist als das normale Nähgarn. Einfach weil es, finde ich, sich besser verarbeiten lässt, besser in der Hand liegt, nicht so schnell vertüttelt. Und da, weiß nicht, nutzen wir, glaube ich, beide das extra stark.
Genau, von das Gütermann. Ist super. Das ist sehr gut.
So, der dritte Block, das sind die für besondere Details Materialien. Da haben wir das Wangenrot, da kannst du ja vielleicht was zu sagen, was wir da nehmen.
Ja, genau, da haben wir die von Stockmar, das ist die Bienenwachskreide, wobei ich von der jetzt abgekommen bin und nur noch, wie du hier auch schon stehen hast, Aquarellbuntstifte nehme, weil die eine feinere Pigmentierung haben.
Das kann ich bestätigen.
Einfach feiner auf den Wangen.
Gibt nicht so Fieberwangen, ne? Das wird irgendwie, wird das mehr rosé, pudrig, zart, so, ne?
Und das auch immer nicht direkt mit dem Stift auf die Haut, sondern aufs Läppchen und das Läppchen dann auf die Haut. Dann Puderrouge kann man auch benutzen, ne? Was wir für unsere Wangen benutzen. Das bleibt jetzt auch nicht ewig drauf, da muss man halt immer mal wieder ein bisschen nachruschen.
Und das ist auch ganz schön, finde ich, ein ganz, weil man sich durch dieses Auffrischen des Wangenrots dann mal wieder der Puppe zuwendet. Ja. Bei der Gelegenheit vielleicht auch mal guckt, sind die Nähte noch stabil, kann man an den Haaren noch irgendwas machen. Also wir haben noch keine Wangenrotmöglichkeit gefunden, die wirklich permanent ist.
Aber das ist auch irgendwie schön.
Finde
ne?
ich auch. Und es besteht schön. Ja auch nicht jeder auf Wangenrot. Ja. Also die, wenn das dann ab ist, also es ist ein sehr schöner Moment, dieses Wangenrot färben. Aber wenn es dann ab ist, sieht es auch immer noch stimmig aus. So, ja. Ne? Und die Puppen kommen eben auch in die Jahre. Dann für Sommersprossen haben wir einen schönen Stift gefunden. Und zwar einen wasserfesten rotbraunen Feinliner. Das ist der Pigma Micron 0,5. Den kaufe ich hier bei... Wir haben Modulor, das ist hier so ein großer Künstler-Architektenbedarf. Also den findet ihr auch bei mir im Shop. Den haben wir auch in den Kursen dabei. Also der macht, finde ich, 1A Sommersprossen, die nicht nach Mitessern aussehen.
Ah, ich habe immer den Stabilo, einfach so einen Stabilo-Feinliner.
Stabilo kann man auch nehmen, aber ich weiß nicht, ob der wasserfest ist.
Ja, das weiß ich auch nicht. Gute Frage. Ja,
weiß ich nicht. Und selbst wenn er nicht wasserfest ist, dann geht es mit der Zeit weg oder durchs Waschen. Und noch ein drittes Material für besondere Details, das Granulat für Extragewicht. Also es gibt man kann Puppen auch ein bisschen schwerer machen, wenn man jetzt ein bisschen Extragewicht einfach für die Haptik, fürs Gefühl wünscht. Und das ist eine Wissenschaft für sich. Und da sind wir eigentlich, ehrlich gesagt, ganz von weggekommen. Also wir nutzen das gar nicht. Aber wenn es jetzt in den Kursen, in der Landpartie wird es ganz oft gewünscht. Wenn es jemand wünscht, dann greifen wir auf das feinkörnige Granulat von, das heißt Granulex und ist von der Firma Glorex. Das ist ein feinkörniges synthetisches Granulat, das man im Grunde direkt in die Puppe geben kann. Das ist eben recht weich und feinkörnig und zeichnet sich unter dem Puppenstoff nicht ab. Ja. Aber wie gesagt, das ist eine Wissenschaft für sich. Da kann man in verschiedenste Richtungen denken. Muss man ausprobieren. Wir hatten jetzt in der Landpartie zwei Frauen, die sehr, sehr, also wirklich zwei sehr schwere Puppen, also an die 3 Kilo schwere Puppen Wahnsinn. Gemacht haben. Und die haben, was war denn das nochmal?
Das war ein Stahlgranulat.
Die hatten
also ein bleifreies, ne, weil Blei ist ja jetzt nicht so dolle. Das war ein Stahlgranulat, was aber auch speziell für Spielzeuge wohl
ist. Genau, und es ist speziell in der Verarbeitung. Ja, es macht super schwer und wer wirklich über die 2-Kilo-Marke will, kommt mit Granulat schon mal gar nicht weiter mit dem Fein. Aber es ist natürlich trotzdem auch immer eine Überlegung, will ich jetzt in meiner natürlichen Waldorfpuppe oder in meiner natürlichen Stoffpuppe eigentlich ein synthetisches Material, will ich da jetzt Stahl drin haben? Das muss jeder für sich entscheiden.
Was man noch machen kann, das habe ich mal gemacht, in Kroatien gibt es ja so ganz feinen Kies am Strand. Mhm. Ne, dass ihr, wenn ihr an irgendeinem Meer oder
seid,
dass ihr Sand an sich ist zu dünn, aber so ein ganz feinen Kies, das ist auch wunderschön.
Oder warst du das oder jemand anderes bei der Landpartie? Ein Stein.
Das war jemand anderes, das ist auch eine schöne Idee.
Einfach einen Stein in den Rumpf einarbeiten. Genau. Ein Stein hat auch gutes Gewicht, also da landet man auch bei wahrscheinlich sofort 300, 400 Gramm mehr. Ja. Und das macht schon einen Unterschied. Also da würde ich auch immer gucken, erstmal gucken, gibt es irgendwas Natürliches, was ich reinmachen kann? Und wenn nicht, da muss man vielleicht doch mal zu einer Synthetik oder zu irgendwas Unnatürlichem greifen. So, das war es jetzt eigentlich an Material. Wie gesagt, es gibt noch viel mehr. Und wir sind ja hier auch eher im Bereich der schlichten Puppen unterwegs. Deshalb war es das. Also mehr an Material würden wir jetzt gar nicht erläutern. Aber ich habe jetzt noch so einen kleinen Blog, den würde ich jetzt einfach ablesen. Also was man so an Werkzeugen und Arbeitsutensilien brauchen kann oder auch braucht, was einfach nötig ist. Das wäre natürlich eine Nähmaschine zum Nähen der Puppenteile, einen löslichen Textilstift zum Anzeichnen der Konturen, eine gute, scharfe Stoffschere zum Ausschneiden der Puppenteile, einen Kochlöffel und Essstäbchen zum Stopfen, Nähnadeln in verschiedenen Stärken und Längen, Maßband, Fingerhut, Filznadel, Puppennadeln zum Sticken des Gesichtes, eine Häkelnadel für die Haare, Pappschablonen für die Haarsträhnen und vielleicht, wer flauschiges Haar machen will, eine Bürste, um das Mohair auszubürsten. Auch da gibt es, es gibt super viel Zeugs, nötig und unnötiges Zeugs, ja. Dinge, die man braucht und viel, viel Unnötiges, viel, viel Unnötiges. Da schaut, worauf ihr Lust habt. Also wir sind da eher von der reduzierten Fraktion, absolut, alle beide, deswegen sagen wir jetzt gar nicht an der Stelle mehr. So, und jetzt teilen wir noch unsere allerwichtigste Quelle. Die meisten werden das wissen. Wir kaufen eigentlich seit Anbeginn unseres Puppenmachens bei der Firma Wollknoll ein. Das ist eine, ja, also ein, sitzen in Neuhausen-Oberroth bei Schwäbisch Hall. Das ist ein Familienunternehmen von Sonja und Bernd Fritz, das 1993 als kleine Familienmanufaktur für die Verarbeitung von Rohwolle für Schafhalter begann und mittlerweile zu einem großen Versandhandel mit einem breiten Spektrum rund um das Arbeiten mit Wolle und Textilien geworden ist. Und das können wir nur
von super
ganzem Herzen empfehlen. Ihr unterstützt damit unsere lokalen Händler hier in Deutschland. Sie, die wiederum achten auch sehr auf Lokalität, Nachhaltigkeit. Das liegt denen auch am Herzen. Ich gebe da auch Kurse, das sind ganz tolle, feine Leute. Da macht man nichts falsch.
Das ist super. Vor allem, weil du kriegst alles für die Puppe bei denen. Du brauchst nirgendwo anders bestellen.
Genau.
Das ist wirklich richtig gut.
Die sind auch, das mag ich auch, wenn die kommen dann auch zu mir und fragen dann immer, ob ich noch eine Idee habe. Also die sind auch ganz offen.
Immer kann auch eine Mail schreiben zur Bestellung, irgendwie, wenn noch was fehlt. Und diesen, und oder ich hatte auch schon, ich brauche das ganz schnell. Dann haben sie es wirklich am nächsten Tag losgeschickt.
Ja, die sind also super, die sind
toll. Das ist jetzt nicht so eine anonyme Geschichte.
Und wer in der Nähe von Neuhausen-Oberroth wohnt,
dem
kann ich nur empfehlen, das ist ja nicht nur ein Online-Versandhandel, sondern die haben auch einen stationären Laden. Und mit Laden meine ich, ich habe das mal als, wie habe ich es, Kaninchenbau oder irgendwie bezeichnet. Also man geht da rein und es, hinter jeder Tür ist noch eine Tür. Man hat das Gefühl, man ist in einem, in geheimen Gängen unterwegs, wo sich immer neue Welten offenbaren. Es ist total oldschool. Da ist nichts geleckt, da ist nichts Concept Store-mäßig, sondern das ist wirklich super. Alles handmade. Und es ist ein Einkaufserlebnis, wie man es, also zumindest hier in Berlin oder hier Prenzlauer Berg Berlin, nicht mehr hat. Einfach reingehen, wohlfühlen, abtauchen, stundenlang drinnen Zeit verbringen und in Material schwellen. Also wirklich große Empfehlung. So, abschließend wollen wir jetzt noch unsere Gedanken zum Thema Nachhaltigkeit teilen. Das ist doch ein Thema, das...
Warte, ich ganz kurz noch eine Ergänzung zu Wollknoll. Für alle, die jetzt gehört haben, wo wir unseren Leibjala heißt jetzt, ne? Nicht,
Leibjala.
Leibjala. Dann könnt ihr euch nämlich den Schlenker sparen. Ihr braucht nicht direkt bei Leibjala zu bestellen. Das ist teurer.
Das ist richtig, du hast den.
Das ist teurer, als wenn ihr euren Trikotstoff direkt einfach bei Wollknoll bezieht.
Genau, weil die führen diesen Leibjala-Stoff natürlich. Das ist
nochmal sehr schön. Und dadurch, dass sie so große Mengen kaufen, ist das irgendwie, könnt ihr das günstiger verkaufen.
Lieber nicht in der Schweiz
spart
bestellen.
Euch das, es sei denn, ihr seid jetzt in der Schweiz. Das ist anders. Ne? Ja. Aber so spart euch den Schlenker. Wollknoll ist das günstigere.
Okay. So, nachhaltiges Material. Nachhaltigkeit beschreibt die Fähigkeit, Bedürfnisse der Gegenwart zu befriedigen, ohne die Möglichkeiten zukünftiger Generationen zu gefährden. Also ein Begriff, der ist in aller Munde, der ist super wichtig. Es geht darum, Verantwortung für die Umwelt, für die Gesellschaft und für die Wirtschaft zu übernehmen. Und ja, wir können uns natürlich auch fragen, was bedeutet es jetzt eigentlich für die Puppen und für das Puppenmachen? Und eine Waldorfpuppe ist eigentlich per se oder eine Stoffpuppe auch per se nachhaltig, denn sie wird aus natürlichen Materialien gefertigt, ist auf eine lange Haltbarkeit und Nutzbarkeit ausgelegt und sie ist leicht reparierbar. Also das heißt, wir befinden uns hier schon in recht nachhaltigen Gefilden ohnehin.
Und ich würde noch hinzufügen, durch ihren doch eher höheren Preis verleitet sie auch nicht dazu, unnötig auch viel davon anzuschaffen. Das finde ich eigentlich auch nochmal
ein sehr schöner Hinweis. Genau. Wer dann eine besonders nachhaltige, also eine besonders nachhaltige Puppe machen möchte, kann natürlich ökologisches bzw. Biomaterial nutzen. Also das sind Rohstoffe und Materialien aus kontrolliert biologischem Anbau oder kontrolliert biologischer Tierhaltung. Und dafür gibt es verschiedene Verbraucherschutzsiegel, die garantieren, dass Textilien unter fairen und umweltfreundlichen Bedingungen produziert wurden. Zum Beispiel der Ökotex-Standard 100, Fairtrade, Goats Naturtextil IVN zertifiziert Best Blauer Engel und es gibt noch viele mehr. Also da lohnt sich, da könnt ihr mal eine Recherche im Internet starten. Da wollte ich jetzt auch nicht allzu sehr in die Tiefe gehen. Aber es ist natürlich so, dass solche Biomaterialien mehr kosten und mitunter auch gar nicht so einfach zu beschaffen sind. Und bevor wir jetzt auf nachhaltiges Puppenmachen eingehen, ist mir noch ein Thema ganz wichtig, und zwar Nachhaltigkeit und Privilegien.
Ja,
Nachhaltigkeit ist für alle wichtig. Also es ist wichtig, um unsere Erde zu erhalten, um das Leben auf der Erde zu erhalten. Aber das Prinzip, nachhaltig zu leben, das ist nicht für alle gleichermaßen zugänglich. Gesellschaftliche und wirtschaftliche Ungleichheiten sind real und sie beeinflussen natürlich auch unsere Möglichkeiten, nachhaltig zu handeln. Und nachhaltiger Konsum ist oft teurer, kostet Zeit und erfordert in der Regel einen höheren Bildungsstand, was für Menschen mit geringerem Einkommen und ohne Zugang zu bestimmten Ressourcen erschwert sein kann. Und ja, uns ist es jetzt an der Stelle, also bevor wir jetzt gleich unsere Ideen dazu teilen, einfach wichtig nochmal zu sagen, niemand sollte dafür beschämt werden, nicht oder nicht genug nachhaltig zu leben. Denn dafür kann es gute Gründe geben, die wir in der Regel gar nicht kennen.
Ganz also, wichtiger Punkt.
Ja. So, und jetzt haben wir mal ein paar Ideen gesammelt zum nachhaltigen Puppenmachen. Und fange ich mal an, natürlich ganz offensichtlich Naturmaterialien verarbeiten.
Ja.
Denn die können verrotten, die kann man direkt auf den Kompost geben.
Absolut.
Ne? Die kommen aus natürlichen Quellen, die hoffentlich auch von den Erzeugern nicht ausgebeutet werden.
Ja.
Also das ist schon mal so ein ganz schöner Punkt.
Oder auch einfach Secondhand, ne? Einfach wiederverwerten.
Dazu, genau.
Ganz wichtig.
Wenn wir jetzt bei den Naturmaterialien sind, wer es sich leisten kann, wie gesagt, über Privilegien haben wir gerade gesprochen, wer es sich leisten kann und wem das ganz wichtig ist, kann natürlich auf Biomaterialien mit Textilsiegel zurückgreifen.
Man kann aber auch gute biologische Materialien, alte finden, also die ganzen alten, altes Leinen, alte, die sind per se schon mal besser als das, was wir heute haben. Die Farben sind schon mal viel mehr rausgewaschen, also auch da die Schadstoffe weniger. Also das ist immer eine Möglichkeit, einfach auf Dinge wiederverwenden zu setzen, als was Neues zu kaufen. Würde ich eh immer empfehlen.
Genau, und dazu gehört auch der Flohmarkt, ne?
Ja.
Dass man mal, machst du ja glaube ich auch, ne, dass man auf Flohmarkt mal nach Stoffen, alter Bettwäsche, auch alter Kleidung, ein großer Rock.
Ja, ne? Die Geschenkekisten hier in Berlin auf der Straße, überall, also findest alles auf der Straße.
Oder auch, was ich auch schön finde, nicht nur aus dem Nachhaltigkeitsaspekt heraus, auch die abgelegte eigene Kleidung oder Kinderkleidung
total
zu Gruppenkleidung verarbeiten. Ne? Da hat man dann nochmal einen Erinnerungswert. Lokale Produktion unterstützen ist mir noch als Idee gekommen. Das haben wir vorhin mit der Stoppwolle gesagt. Das ist natürlich mehr jetzt im ländlichen Bereich sicher umsetzbar. Aber wenn es einen heimischen Schäfer gibt, der Stoppwolle, die wird nämlich häufig auch einfach auf den Müll geschmissen, muss man auch sagen. Und wenn ihr da, ja, vielleicht habt ihr mal Gelegenheit, einen Schäfer anzusprechen und zu fragen, ob ihr da kostenfrei oder kostengünstig was bekommt. Man kann Material wiederverwenden, das hat Laura gesagt, und man kann auch Material recyceln. Also von recyceln spricht man, wenn man Abfälle weiterverwertet. Und da fiel mir ein, so Stoffabschnitte könnte man zum Stopfen oder Wickeln der Kopfkugel verwenden.
Absolut.
Ne, für das Innere des Kopfes.
Mhm.
Hast du da noch eine Idee zum Thema Recyceln, was man so...
Nee. Also das weiß ich halt, dass dann auch viele Leute damit Kissen stopfen oder so. Und da ist aber auch die Falle, deswegen habe ich aufgehört, das aufzuheben. Man kann sich da auch schnell in ein Messitum hinein recyceln, was für die Psyche gefährlich werden kann.
Ja, das ist nicht nachhaltig für die Psyche, meinst du?
Genau, man muss dann da auch wieder abwägen. Es ist nicht immer alles so einfach.
Ja.
Weil da kann man irgendwann auch irre werden, wenn man alles immer aufhebt. Das habe ich gemerkt.
Ja.
Ich mache regelmäßig Tabula Rasa, weil das einen sonst auf anderer Ebene wahnsinnig macht.
Dennoch, auch wenn du jetzt sagst, aufgepasst beim Aufheben, möglichst wenig Müll produzieren.
Auf jeden
Darauf
Fall.
Darauf kann man natürlich achten, dass man sich einen kurzen Faden, gut. Ja, also,
da muss jeder für sich
gucken.
Das ist, genau.
Und möglichst wenig Müll produzieren kann auch heißen, dass man Stoffreste sammelt, größere Stücke, kleine Stücke, die man vielleicht noch für Puppenkleidung verwenden kann oder auch zum Stopfen oder Füllen für irgendwas. Und dass man vielleicht, wenn man jetzt einen besonders langen Faden noch übrig hat, den wieder auf die Rolle zurückwickelt und nochmal für eine Handnaht verwendet. Ehrlich gesagt, ich bin da vielleicht nicht ganz so nachhaltig, wie es sein könnte. Ich bin
auch nicht
ganz flott dabei hier, das ist Abfall. Aber das kann ja auch jeder für sich selber abwägen. Und man muss auch nicht in jedem Bereich gleich nachhaltig sein. Dann finde ich auch, ja, bewusst einkaufen und nur so viel Material anschaffen, wie auch verarbeitet wird. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Wir hatten es, glaube ich, auch bei der Landpartie kurz, dass man, wenn man ein neues Hobby beginnt, man manchmal zum Horten neigt.
Ja.
Also man dann dies ausprobiert und das und dann braucht man die Wolle, ach ja, dann noch die Farbe. Und man hat ruckzuck ein Regal gefüllt mit Puppenbastelmaterial, das für die Ewigkeit reicht und will aber eigentlich nur drei Puppen machen.
Ja, ja.
Und das ist in dem Sinne eben nicht nachhaltig, weil man wird es nicht verarbeiten, man wird es nicht verbrauchen. Dann, wie Laura schon sagt, dann wird es einen auf die Ketten gehen und dann wird man es vielleicht in den Müll werfen. Und das ist das denkbar Schlechteste eigentlich, was man
Absolut.
Mit diesen hochwertigen Materialien machen kann.
Also, da gibt es einen kleinen Trick, den habe ich für mich angewendet. Ich habe einfach in meiner Kommode zwei Schubladen, die für Stoff sind. Und wenn die voll sind, darf ich einfach keinen Stoff mehr holen.
Ja, du meinst die künstliche Verknappung sozusagen.
Genau, das ist also ein Markttrick.
Knappe Lagerungsmöglichkeiten steuert das Einkaufsverhalten.
Das ist ein guter Tipp. Man muss sich ja selbst manchmal austricksen, ne?
Dann, was man nicht mehr braucht, weitergeben oder recyceln. Also nicht ewig aufheben, weil, wie gesagt, es geht einem irgendwann so auf den Zeiger, dass man unverantwortlich vielleicht damit umgeht. Und da hatten wir jetzt eine schöne Sache bei der Landpartie. Vielleicht willst du das noch erzählen?
Ja, da haben wir immer eine Verschenkbox. Da bringt dann jeder ihre Materialien, angefangene Sachen, Stoffreste einfach mit und legt sie dahin und die wird immer reichlich ausgetauscht.
Das ist toll.
Ja.
Laura hatte sogar, das fand ich irgendwie ganz goldig, so angefangene Puppen dabei.
Also ja,
so
es gab Beine.
Beine, einen halbfertigen Filzkopf und das war alles ruckzuck weg.
Ja.
Und man ahnt nicht, ne, was für einen selber, ich sage jetzt mal, Müll ist, ohne das jetzt werten zu meinen.
Und es war ja auch für mich lange wertvoll, deswegen habe ich es ja aufgehoben. Ne?
Sonst hätte ich es ja gleich weggeschmissen. Ehrlich gesagt, da habe ich sowieso gestaunt. Bei mir wäre das schon längst im Müll gelandet.
Ja, nee,
gewesen.
Das waren so, ne? Dann doch Herzensstückchen.
Genau, und da habe ich dich, aber da hattest du meinen Respekt, dass du das so lange aufgehoben hast. Und ich habe mich total gefreut, dass das innerhalb von Minuten vergriffen war, deine Anfangsteile. So, zur Nachhaltigkeit gehört auch die Lagerung. Also ja, achtet darauf, dass ihr euer Material so lagert, dass es nicht beschädigt wird und dann weggeworfen werden muss, einfach weil es nicht mehr genutzt werden kann. Also lagert das Material so, dass es nicht schmutzig werden kann. Und ja, auch natürlich ist das Thema Motten auch real. Also auch darauf achten, dass da nichts von Motten zerbissen werden kann.
Vergesst Lavendel. Motten lieben Lavendel, habe ich festgestellt.
Oh Gott, okay.
Ich habe von meiner Oma einen tollen Trick. Die hat halt gesagt, dass was am besten gegen Motten ist, ist Licht und Bewegung. Also ja, einfach sicher. Die Dinge immer wieder neu ordnen, Licht dran lassen.
Genau. Ja, nutzen, was man hat, auch wenn es vielleicht nicht ideal, natürlich oder ökologisch ist. Also auch wenn wir jetzt hier viel über natürliche Materialien, Biomaterial, Nachhaltigkeit gesprochen, aber vielleicht habt ihr auch irgendeine olle Bastelwatte, die wirklich nur Synthetikmüll ist, sage ich mal. Aber wenn ihr davon viel habt, gebt es in die nächste Puppe rein.
Ja,
das absolut. Ist immer noch nachhaltiger, als das dann wegzuwerfen und sich das tolle neue Biomaterial zuzulegen. Und letzter Punkt, beziehungsweise vielleicht hat Laura gleich noch was. Also mein letzter Punkt ist, auch nur das anzufertigen, was man wirklich braucht und
schwieriger
was sinnvoll
Punkt.
Ist. Ganz schwieriger Punkt. Aber wie oft höre ich das? Ich habe jetzt hier so viele Puppen gemacht, ich weiß gar nicht, wohin damit. Und wenn man da nicht pfiffig ist und sagt, okay, wo ist der nächste Waldorf-Kindergarten? Und ich gebe die jetzt, ne, dann verschenke ich sie zur Not.
Oder Tagesmütter. Oder.
Genau. Aber es ist eben doch, man produziert und wenn es nicht in die Lebendigkeit kommt, nicht in die Nutzung kommt, ist es nicht, eigentlich nicht sinnvoll.
Ja.
Und das Gleiche betrifft auch Filzmäppchen und alles Mögliche, was man so in liebevoller Handarbeit und ja, das ist auch Balsam für die Seele und trotzdem komme ich auch immer wieder zu diesem Punkt, braucht die Welt diese Fülle jetzt wirklich? Und kann ich mein inneres Bedürfnis nach Ruhe, nach Ausgleich vielleicht auch mal anders befriedigen als in einer endlosen Gedanke. Produktion von Materie?
Ja, sehr wichtiger Gedanke.
Ja, hast du noch eine Idee oder fällt dir noch was auf der Liste?
Nö.
Mhm. Okay.
Fühlt sich komplett an.
Ja, dann kommen wir zu unserem Fazit. Und ja, es braucht zum Puppenmachen nicht viel. Man muss auch nicht viel Geld ausgeben und sich die tollste Ausstattung und einen großen Vorrat an Materialien und Arbeitsutensilien anschaffen, bevor man loslegt. Sondern man kann das auf so eine ganz einfache Formel runterbrechen. Einfache und natürliche Materialien nutzen, mit dem loslegen, was man hat und was einem so an Werkzeugen und Möglichkeiten zur Verfügung steht. Mit dem, was man kann, wirksam sein. Anfangen, wo man sich gerade befindet. Das Herz weit öffnen, auch wenn sich das Leben gerade nicht rund anfühlt. Und einfach beginnen. Aus dem Hier und Jetzt zu schöpfen, ist das größte kreative Abenteuer und wird immer zu einer schönen Puppe führen. Und Schönheit hat eben nichts mit dem Aussehen zu tun oder mit dem perfekten Material, sondern schön ist eine Puppe immer dann, wenn sie mit Liebe und guten Absichten gemacht wurde. Und das sieht und spürt man ihr auch immer an. Und gutes Material ist hilfreich, aber nicht das Wichtigste. Das Entscheidende ist immer das Herz und die Verbundenheit. Ja. Und an der Stelle möchte ich nochmal für meinen Shop Werbung machen. Wenn ihr Puppenbastelmaterial sucht, gutes, erprobtes, empfehlenswertes, ja. In meinem Shop findet ihr komplette Materialpackung für Puppen, teilweise auch Einzelmaterial. Ja, das möchte ich empfehlen, weil es kommt mir zugute, wenn ihr bei mir einkauft. Wenn ihr große Mengen braucht, dann empfehlen wir natürlich Wollknoll.
Und das gerade, wenn man anfängt, ist es eigentlich super, jetzt bei Maria zu kaufen. Werbung.
Mhm, Dankeschön.
Weil sie hat es wirklich durchdacht. Ihr habt genau die Menge, die ihr braucht. Ihr habt eine kleine Portion von Material und habt danach nicht zig Sachen noch rumstehen.
Genau. Das und wenn ihr Blut Sinn. Leckt und danach sagt, bei der einen Puppe soll es nicht bleiben, dann geht ihr an den großen
Wollknoll ran. Genau.
Die haben nämlich auch Staffelpreise. Das heißt, es wird immer günstiger, je mehr man bestellt.
Genau. Dann, wie sieht es aus mit deinen Kursen? Wann sind die nochmal, die nächsten?
Ist jetzt erstmal eine längere Sommerpause, deswegen würde ich jetzt
Vielleicht hat jemand Geburtstag und wünscht sich das zum Geburtstag.
Von Oktober bis November mache ich dann noch 3 Kurse und da gibt es auch noch freie Plätze. Du bist ja früher als ich dran. Du bist jetzt im Sommer in Österreich. Und das sind rare Kurse.
Das also sind Leute, meine zwei letzten dieses Jahr. Und ich weiß nicht, wie es nächstes Jahr weitergeht.
Wenn ihr Lust habt, Laura kennenzulernen und nochmal mit ihr eine Puppe machen wollt, bucht euch ein Ticket für die GEA-Akademie in Österreich. Und das ist auch ein sehr schöner Ort. Und bis da Anfang August, glaube ich.
Anfang August ist das, genau. Und auch wenn die Kurse voll sind, lohnt sich immer, die Warteliste zu besetzen, weil da ist dann doch immer noch Bewegung.
Genau.
Ah, und dann gibt es von mir Ende Juli, wer jetzt an der anderen Arbeit interessiert ist, in Österreich ein Aufstellungswochenende, wo wir Ahnenaufstellungen machen und andere Aufstellungen. Das kann ich euch noch empfehlen. Und sonst jederzeit, wer eine schamanische Behandlung möchte, melde sich bei mir. Lässt sich auch gut als Fernbehandlung durchführen.
Okay. Das war der Werbeblock.
Genau.
Jetzt kommt der Support-Block. Also wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast unterstützt. Ich kann es nur immer wieder sagen. Abonniert uns, hinterlasst uns eine Sternebewertung, schreibt mal einen Kommentar, empfehlt uns weiter. Wir freuen uns auch total über finanzielle Unterstützung. Da kam dieses Jahr noch gar nicht so viel. Und wir wollen immer mindestens auf die 144 Euro für die Hostinggebühr kommen. Also wir sind bereit, hier entgeltlos aufzunehmen. Aber wenn es dann im September daran geht, den Vertrag mit dem Hoster zu verlängern, freue ich mich immer, wenn wir das irgendwie über Spenden finanzieren können, dass wir es nicht aus eigener Tasche zahlen müssen.
Also, und da könnt ihr auch, wenn, das geht ja vielen so, das Geld hängt jetzt nicht so locker, auch 20 Euro braucht
oder,
ihr euch nicht schämen.
Noch weniger.
Es ist wunderbar oder noch weniger einfach.
Alles zählt und wir
freuen
uns.
Das hilft uns.
Und natürlich auch gerne persönliches Feedback. Es tut so gut, eine Reaktion zu bekommen. Genau, wer Lust und Zeit hat, lasst mal von euch hören.
Ja,
und
oder auch, wenn ihr Themenwünsche habt, auch
und
immer wieder spannend.
Genau, das findet ihr alles in den Shownotes.
Repostet uns, wie man so schön
sagt. Ja, repostet uns und dass die Puppen weiter Verbreitung finden und unsere schönen Themen, die wir damit verbinden. Dann geht es jetzt in die Sommerpause.
Ja.
Wir werden jetzt, Laura, du gehst jetzt schon bald nach Kroatien.
Genau, Mitte Juni schon. Dieses Jahr.
Und dann geht's nach Österreich für deine Kurse und ich bin in der Schweiz, mache da 3 Wochen Urlaub und bin dann auch im August wieder da. Und ich denke, Ende August werden wir die nächste Folge aufnehmen.
Ja.
Und dann geht es nach der Sommerpause im September weiter. Und wir sind gespannt auf eure Themenwünsche. Sehr gerne uns schicken. Also wir haben den Themenplan für dieses Jahr schon vollständig, aber gerne nächstes Jahr, wie es weitergehen darf und gerne auch mit großen Bögen.
Ja,
also Bögen. Muss gar nicht so viel mit Puppen. Wir finden immer noch eine Möglichkeit, jedes noch so abseitige Thema mit Puppen zu verbinden. Also lasst gerne von euch hören. Wir wünschen euch einen schönen, bunten, warmen, wohligen Sommer.
Ja, genießt den Sommer. Und herzlichen Dank für euer Zuhören immer.
Ja, liebe Grüße aus Berlin von Maria
und Laura.